So, und jetzt musst du anfangen.
Hallo. Ich bin Anja Stankowski, ich bin Mitarbeiterin bei Frauen helfen Frauen hier in Lüneburg, das heißt genau in diesem Frauenhaus. Ich hoffe, dass ihr und sie alle da sind. Genau, wir haben zu der Veranstaltung eingeladen, bei uns im Frauenhaus, das ist schon länger Thema und wir befinden uns da im Spendenprozess, uns im Team aufzubringen. Funktionieren und daran zu arbeiten. Wir wollten gerne ein Stück weit der Öffentlichkeit schaffen, um den Prozess zu öffnen und um andere Leute eben auch zu sehen. Und haben dazu mit Checkpoint 4 kooperiert und dafür ist die Veranstaltung gedacht, um verschiedene Lebenserfahrungen dort zu machen und auch verschiedene Erfahrungen, was Diskriminierung und Gewalt angeht. Offen zu machen und nachvollziehbar zu machen. Genau, dafür haben wir verschiedene Menschen auch im Podium sitzen. Genau.
Ja. Hi, ich bin Adam vom Checkpoint 4. Wir haben zusammen die Veranstaltung organisiert. Und ich würde so ein bisschen was Organisatorisches und was zum Rahmen sagen. Das eine ist, angesetzt ist die Veranstaltung für 2 Stunden. Erste Stunde Podium, wir hören zu. Dann kurze Pause und Möglichkeit, sich die Infosachen anzugucken und sich nochmal zu überlegen, will man was fragen vielleicht oder die Fragen, die in der ersten Stunde alle aufgekommen sind, nochmal zu sortieren. Und dann gibt es die Möglichkeit, da wieder auf Zettel zu schreiben und da anzupappen. Oder man darf sich auch mündlich stellen in der zweiten Stunde. Genau, aber das ist ein bisschen für wer sich nicht traut oder so. Genau. Das und dann werden die 2 Stunden damit verbringen, Fragen zu beantworten. Und so, und teilweise auch Publikum zu besprechen. Da ist so, muss es dann alles gefragt werden, die entweder wirklich alles beantworten, hängt davon ab, wie ihr so lustig seid und auch so. Genau, aber erstmal gibt es keine falschen Fragen. Dann ist es so, die Veranstaltung wird aufgenommen, das Publikum ist nicht mit drauf. Genau, aber damit ihr wisst, falls ihr was sagt, dass das euer Ton mit drauf ist, auch da haben wir die Möglichkeit, wer das nicht will, kann gerne die Frage aufschreiben. So, das. Genau, dann jetzt noch was zu so ein bisschen inhaltlicher. Und zwar ist es ja so, es geht um Selbst- und Selbstschutzgesetz und um Frauenschutzräume und irgendwie Gewaltschutz auf eine Art und um Geschlecht. So. All diese Dinge sind tendenziell irgendwie intime Themen, auch nach, also im Sinne von, die können einem nahe gehen, die können machen, dass man da große Sachen zu fühlt, dass man sich vielleicht unsicher fühlt, auf verschiedene Arten. So. Das heißt, es sind Sachen, die berühren Emotionen. Das ist erstmal okay, so. Das ist auch okay, dass irgendwie dass möglicherweise unterschiedliche Haltungen zu verschiedenen Dingen im Raum sind und unterschiedliche Lebenserfahrungen, also unterschiedliche Menschen sind. So, ne? Das darf hier sein. Genau. Der Punkt, also dann ist es so, wir beide Damen, im Sinne von wir sagen, was ist okay, was ist nicht okay, wenn es darum geht, kann die Veranstaltung weitergehen oder nicht. Das heißt, an dem Punkt, wo irgendwer findet, jetzt hier sollte es nicht weitergehen und irgendwie die Veranstaltung stört, dann sagen wir, bitte so nicht weiter und dann muss die Person nicht weitergehen. Aber alles davor ist erlaubt. So. Genau. Das. Ja. Das glaube ich dazu. Und dann würde ich jetzt einmal Kavi Fischer bitten, unser Grußwort zu sprechen.
Ja, guten Abend auch von mir. Ich bin die städtische Gleichstellungsbeauftragte und ich möchte mich ausdrücklich für die Veranstaltungsorganisation bei Checkpoint 4 und Frauenhelfen.V.e.V. bedanken, die uns mit dieser Podiumsdiskussion ermöglichen, aus verschiedenen Blickwinkeln proaktiv auf die Veränderungen, Auswirkungen und Erfordernisse zu schauen, die mit einem Selbstbestimmungsgesetz zur Vornamensänderung einhergehen. Als Gleichstellungsbeauftragte
Gleichstellungsbeauftragte ist es mir ein Anliegen, alle Geschlechter zu berücksichtigen. Auch wenn das für meine Funktion zuständige Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz bislang nur ein binäres System mit Männern und Frauen beschreibt. Ich selbst habe ein diversitätsorientiertes Geschlechterverständnis und finde es wichtig, die Menschen so anzusprechen, wie es ihrem Selbstverständnis entspricht. Meine Aufgabe ist es, zur Sensibilisierung beizutragen, strukturelle Barrieren abzubauen und geschlechtsspezifische Diskriminierung zu verhindern. Spätestens seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2017, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt, und der Änderung des Personenstandsgesetzes von 2019, bei dem neben weiblich und männlich auch die Eintragung divers keine Eingaben möglich sind, ist es rechtlich geboten, das diskriminierende transsexuelle Gesetz abzuschaffen. Dieses Ziel ist nun bald erreicht, was für trans, nichtbinäre und Interpersonen eine deutliche Verbesserung darstellt und der Anerkennung ihrer individuell erlebten Geschlechtsidentität entspricht. Wir wollen heute auch auf das Hilfesystem schauen, das für Transpersonen zur Verfügung steht. Sie gehören zur Gruppe, die zu einem hohen Maß Anfeindung, Ausgrenzung und Übergriffen ausgesetzt sind und ebenso Schutzräume bedürfen wie beispielsweise von Gewalt betroffene Frauen und Mädchen. Das Selbstbestimmungsgesetz trägt auch zur Umsetzung der Istanbul-Konvention bei, der internationalen Konvention zum Schutz vor Gewalt gegenüber Frauen, Mädchen sowie LGBTQI-Personen, was wiederum Konsequenzen für die kommunale Ebene hier vor Ort hat. Frauenhäuser und Frauenschutzzentren sind seit vielen Jahren etabliert. Das bundesdeutsche Gewaltschutzgesetz gibt es mittlerweile seit 20 Jahren. Und wir müssen Konzepte entwickeln, wie beispielsweise auch Transfrauen in einem Frauenhaus Schutz gewährt werden kann. Hier im Raum Lüneburg planen wir ein neues Frauenschutzzentrum, weil die Kapazitäten am derzeitigen Standort nicht mehr ausreichen und die aktuellen Standards an Raumgröße und Barrierefreiheit nicht umgesetzt werden können. Dementsprechend wollen wir beim neuen Frauenschutzzentrum berücksichtigen, wie es gelingen kann, sichere Räume für geschlechterdiverse Personen zu schaffen, ohne die Schutzbedürfnisse für Einzelne einzuschränken. Hierzu werden wir sicherlich heute auch von den Erfahrungen aus den Hamburger Frauenhäusern hören. Ich freue mich jetzt auf den anregenden Austausch und einen respektvollen Umgang miteinander, auch wenn möglicherweise Einstellungen und Meinungen unterschiedlich sind. Vielen Dank.
Ja, ich versuche dann heute etwas lauter zu sprechen und sage mal willkommen. Ich bin echt begeistert, dass so viele Menschen hier sind. Mein Name ist Ricarda Utrecht-Schulz. Ich bin hier mit Teil vom Checkpoint der Geschäftsführung, aber ich mache auch den Dijkmarsch hier in Lüneburg, dieses Jahr zum zweiten Mal. Und meine Aufgabe ist heute ein bisschen die Moderation zu übernehmen. Und ich kriege das schon hin. Ich habe hier Freddy, Annika und Cornelia. So.
Das hat schon mal geklappt.
Wunderbar, ich fange jetzt mal an. Freddy! Genau, also Freddy, wer bist du? Was machst du? Und was ist dein persönlicher und beruflicher Kontext zum Selbstbestimmungsgesetz, zu Frauenschutzräumen oder generellen Schutzräumen und überhaupt? Ach so, ich muss noch kurz erwähnen, eigentlich haben vielleicht einige jetzt Karl Stern erwartet. Karl Stern ist leider nicht krank geworden und Freddy war so nett.
Dankeschön. Genau, also wenn ihr euch wundert, warum ich mich aufgeschrieben habe, ist, ich habe mich vor einer Dreiviertelstunde nur das erste Mal vorbereiten können. Da seht ihr es mir nach. Genau, ich arbeite in einer Beratungsstelle für den gesunden Fußball und so einen kleinen Fußballbegriff, weil ich selber auch in den 1990er Fußball als auch Leistungsniveau gemacht habe. Mit dem Lüneburg, ich weiß gar nicht, ob ich damals dabei war, haben wir hier vom QNN aus damals die Checkpoint 4 zu fahren geöffnet.
Wann war schon der Punkt?
Genau, ich war Co-Geschäftsführung hier in der Zweck Niedersachsen und dort habe ich damals die Accounts-Test-Liste überall geführt und das war ein bisschen witzig.
Ich bin noch lauter.
Noch lauter. Genau.
Ich habe
die Geschäftsführung. Ja, ich rede zu schnell, das ist ohne Mikro richtig hart für euch. I'm sorry. ich merke jetzt besser, wenn ich die Videos ankomme. Ich war Co-Geschäftsführung dort, damals zweite Geschäftsführung, das hier in der Zeit Niedersachsen hat vier Säulenschule, lesbisch, inter und trans. Und ich war für den lesbischen Part zuständig und aber auch für die Geschäftsführung. Danach habe ich für die Bundestagsabgeordnete Lobos Attelwin gearbeitet. Da habe ich dann an meinem ersten Arbeitstag den Gesetzentwurf zur Legislatur auf dem Tisch gehabt. Wir haben in der Legislatur das Abtreibungsrecht gehabt, das nicht durchging, die Schutzgesetze, die Konversionsverhandlungen für Interkids, für Interkids auch insgesamt für Kids, vorzuglichen OPs und medizinischen Behandlungen. Und am Ende auch noch die Entwürfe zu Selbstbestimmungsgesetzen für FDP und Grünen. Und ich habe irgendwie die ganzen Vorarbeiten, die es 2013 bis 2017 gab im Bundestag, dazu durchgearbeitet. Also Selbstbestimmungsgesetz, ziemlich viel gemacht. Die Gesetze, die es 2020 gab, die Gesetzentwürfe waren sehr ganzheitliche Lösungen, die viele Rechtsgebiete geregelt haben. Jetzt geht es ja nur noch um Personenstandsrecht, das muss man auch nochmal vielleicht sagen. Eine Minimallösung an der Stelle erstmal. Dann habe ich anderthalb Jahre Erfahrung in der Transberatung von TransFM e.V. für das sind systemische Beratungsausbildung und solche Sachen. Grüße ans Dijkmarsch-Team. In Bremen haben wir den Transiter-Dijkmarsch, der letztes Jahr auch ein Sicherheitskonzept brauchte, weil diese Frage offensichtlich sehr intensiv diskutiert wurde. Und geschlechtsspezifische Räume war die Frage, habe also mein ganzes Leben geprägt. In QN haben wir auch viel für queer-kompetente und trans-lesbische Eichlerer Beratung gemacht, Anlaufstellen ausgebaut und so. Und diese politisch gemachte Knappheit an selbstverwalteten, barrierefreien und personell gut ausgestatteten Schutzräumen hat mich schon immer begleitet und wird es wahrscheinlich auch noch weiter tun, weil die Finanzen ja nicht ordentlich umverteilt werden in diesem Land.
Okay, danke. Das war auf jeden Fall eine ausführliche Vorstellung. Super.
Das
stimmt, ja, alles gut. Komme ich jetzt zu Annika. Annika, die gleiche Frage. Hamburger Frauenhäuser, autonome Hamburger Frauenhäuser. Stell dich gerne vor.
Ja, moin. Ich bin Annika Zimber, ich bin Mitarbeiterin der autonomen Hamburger Frauenhäuser. Da arbeite ich seit 12 Jahren. Ich arbeite schwerpunktmäßig im Kinder- und Jugendbereich, aufgeteilt in den Häusern. Und warum ich heute hier sitzen darf, ist, weil ich Teil der Trans AG der autonomen Hamburger Frauenhäuser bin, die wir 2016 gegründet haben. Außerdem bin ich noch Vendo-Trainerin, das ist feministische Selbstbehauptung, Selbstverteidigung für Frauen und geschlechtsdiverse Menschen. Genau, das bin ich. Was war die nächste Frage? Mein Bezug zu Selbstbestimmungsgesetz. Ich habe darüber nachgedacht und aus einer sowohl aktivistischen als auch persönlichen Perspektive möchte ich sagen, ich finde es super, dass es ein Selbstbestimmungsgesetz geben wird. Ich finde, es ist überfällig. Und ich finde wichtig, daran zu erinnern, dass es nicht einfach aus dem Nichts gekommen ist, sondern eben harte Arbeit der Communities war, wie zum Beispiel von Freddy, dass es das inzwischen gibt, auch wenn ich mir mehr wünsche, als einfach nur ein Gesetz, das ermöglicht, dass Menschen den Namen wählen können, den sie tragen möchten. Ich habe viele FreundInnen in meinem Leben, für die das von großer Bedeutung ist und deswegen fiebere ich mit, dass es endlich an den Start geht. Genau. Frauenschutzräume und geschlechtsspezifische Räume. Frauenräume waren für meine persönliche Entfaltung total wichtig. Ich bin so mit Mitte 20 mit diesem Feminismus in Kontakt gekommen und habe festgestellt, dass das irgendwie eine ganz gute Sache ist, was mir davor nicht so richtig klar war. Und inzwischen sind die mein täglich Brot, also sowohl Frauenräume als auch Frauenschutzräume als auch geschlechtsspezifische Räume. Es gibt ja auch inzwischen eine Erweiterung von Frauenräumen als Frauen, Lesben, Trans, Inter, Non-Binary, Agender-Räume. Da bewege ich mich sowohl privat als auch beruflich und beruflich ist es mein Job, diese Räume auch zu gestalten, sowohl im Frauenhaus als auch als Vendo-Trainerin. Und da finde ich einfach total cool, jeden Tag sehen zu können oder fast jeden Tag sehen zu können, was da möglich ist an persönlicher Entwicklung, an Erfolgserlebnissen, Erweiterung von Handlungsspielräumen und einfach Empowerment. Und gleichzeitig finde ich wichtig, gerade bei der Frage nach Schutz, sich klar zu machen, dass das eben auch mit Leben gefüllt werden muss. Also nur weil wir geschlechtsspezifische Räume haben, heißt es noch lange nicht, dass die sicher sind, denn auch da passieren diskriminierende Dinge. Rassismus, Ableismus, Cis- und Heterosexismus, um nur drei davon zu nennen. Und deswegen finde ich es voll cool, dass wir hier miteinander sitzen und darüber sprechen können. Genau.
Super, danke.
Gerne.
Dann kommen wir zu Cornelia. Cornelia Kost.
Ja, wie Annika auch, habe ich in Sachen geschlechtlich konnotierte Räume auch beruflich damit zu tun. Ich bin Psychologin. Ich habe Sexualwissenschaften studiert. Ich bin seit 1992, arbeite ich den Beruf und arbeite mit geschlechtsdiversen Menschen seitdem. Das habe ich lange heimlich gemacht. Seit 5 Jahren bin ich da nochmal nachträglich geoutet und bin da community-mäßig aktiv. Ich leite zurzeit VB Transsuchthilfe. Das ist eine große deutsche Beratungsstelle für geschlechtsdiverse Menschen. Wie habe ich mit dem Thema zu tun gehabt? Also mit dem Thema Geschlechtsdiversität habe ich natürlich sehr, sehr viel zu tun. Ich bin in den großen Dachverbänden. Ich bin zurzeit Mitglied der S3-Leitlinienkommission für Transgeschlechtlichkeit.
Entschuldigung, der was?
Der S3-Leitlinienkommission. Das ist die Kommission, die die Leitlinie für die therapeutische und medizinische Arbeit mit transgeschlechtlichen Menschen erarbeitet. Da bin ich zurzeit Teil von. Die muss alle 5 Jahre erneuert werden. Ich habe meine erste Berührung mit Frauenschutzräumen war der Langelohof. Das ist das Übernachtungsprojekt für wohnungslose Frauen. Das war das erste größere Projekt, was ich mit betreut habe. Und ich habe vor 18 Jahren in Hamburg die Mädchenberatung für essgestörte Mädchen gegründet. Das Projekt heißt Smoothie. Und seit 18 Jahren leite ich das auch und habe von daher sozusagen in Permanenz mit Menschen zu tun, vor allem mit Mädchen zu tun, die sehr früh Körpermodifikationen an sich vornehmen. Letalität bei Anorexie liegt bei 10-15%. Das heißt, ich habe häufiger vor allen Dingen mit Mädchen zu tun, die ihre Körper verändern, die mit sehr gravierenden Folgeerscheinungen zu kämpfen haben, bis hin zum Tod. Und das ist so ein bisschen auch mein Alltagsgeschäft, was ich mache. Und da ich das Moment mit VB arbeite und da sehr direkt am Thema dran bin, da habe ich dann natürlich sehr komplexe geschlechtliche Situationen, die ich da handeln muss.
Super. Okay, gut. Ich hätte jetzt die erste Frage, und bleiben wir in deiner Richtung. Du leitest die VB Transsuchthilfe. Was für eine Einrichtung das ist, hast du kurz erklärt. Was ist deine Erfahrung sozusagen mit der Weiterleitung in Frauenschutzräume, in dem Fall Frauenhäuser?
Das ist natürlich unser Alltagsgeschäft. Also wir haben verschiedene Berührungspunkte mit Einrichtungen, die spezifisch für Frauen arbeiten. Wir haben sehr viel mit Sexarbeiterinnen zu tun. Wir sind ja eine Suchteinrichtung. Wir haben also vor allem mit Sexarbeiterinnen der Sucht zu tun. Das ist unser erster Berührungspunkt. Das ist die erste Stelle, mit der wir sehr eng zusammenarbeiten. Wir können uns umgibt. Das ist Ragazza. Wir haben mit frauenspezifischen Einrichtungen viel zu tun. Die erste Einrichtung, mit der wir zu tun haben, das ist Ragazza. Ragazza hat ja eine sehr trans-ausschließende Haltung lange, lange gehabt, ist sehr ambivalent, das Projekt zum Thema Trans. Und trotzdem ist es die Einrichtung, mit der wir am engsten kooperieren. Wir gehen zusammen auf den 8. März, wir vertreten uns gegenseitig, wir machen zusammen Politik, wir machen zusammen Aktionen. Also das ist ein ganz spannender ganz und sehr komplexer Berührungspunkt. Und dann ist es natürlich tatsächlich so, dass Menschen, also wir haben sehr viel mit struktureller Gewalt zu tun gegen Trans, vor allen Dingen gegen die Jugendlichen, die in der Schule und auch im Elternhaus, wo das nicht gut läuft, die da raus müssen, die da schnell raus müssen, sodass wir ständig mit dem Thema zu tun haben, wo können die hin, wo können die untergebracht werden, was sind geeignete Räume. Wir haben es mit obdachlosen Menschen zu tun, das ist auch ein bisschen mein Alltagsgeschäft. Also ich habe häufiger mal Jugendliche, die bei uns dann anrufen und sagen, sie leben jetzt schon 5 Tage, sind vor 5 Tagen aus dem Elternhaus rausgeflogen, wo können wir jetzt hin? So dass wir ständig an der Frage arbeiten, wer kann wohin, und wir haben schon recht komplexe und schwierige Situationen im Kontext mit Frauenschutzräumen gehabt. Die muss ich jetzt vielleicht nicht alle im Detail erläutern, aber das ist schon auch ein komplexes Thema. So, also ich kann da kann nichts Einfaches dazu sagen, aber das ist unser täglich Brot. Und wir arbeiten da sehr gut zusammen, das muss ich auch sagen. Also es gibt eine sehr enge, gute, sehr freundliche Aufeinanderbezogenheit bei aller Komplexität der unterschiedlichen Haltungen.
Ja, wir machen ja heute diese Podiumsdiskussion und ich vertrete jetzt mal so den naiven, unwissenden Teil und würde als erstes mal so denken, Frauenhäuser Karin hat es gerade erwähnt, seit 20 Jahren gibt es das Gewaltschutzgesetz. Ich weiß, dass es autonome Frauenhäuser oder Frauenhäuser schon länger gibt. Das heißt, ihr habt ja auch sehr viel politische Arbeit gemacht. So, und dann frage ich mich bei Gewalt in Frauenhäusern, gibt es das? Was ist da für Gewalt? Warum? Ich dachte, sie fliehen vor Gewalt und sind dann sicher. Du hattest das ja vorhin schon angedeutet, dass es nicht so ist.
Ich habe gesagt, das ist nur, weil es ein geschlechtsspezifischer Raum ist, nicht so ist.
Was gibt es für Gewalt im Frauenhaus?
Was gibt es für Gewalt im Frauenhaus? Wirklich charmante Frage für den Einstieg. Was gibt es für Gewalt im Frauenhaus? Ja, im Frauenhaus leben Menschen, leben Frauen, die beschissene Dinge erlebt haben. Und es leben Menschen zusammen, die sich nicht ausgesucht haben, miteinander zu leben und die sich auch nicht ausgesucht haben, an diesem Ort zu leben. Also sozusagen, natürlich kommen die da freiwillig hin und trotzdem könnt ihr euch vorstellen, dass die wahrscheinlich lieber in ihrer Wohnung bleiben würden. Das bedeutet, wir haben es mit vielen Menschen auf einem Raum zu tun, die sich einander nicht ausgesucht haben und eben auch mit Menschen, die hier in dieser Welt leben und aufgewachsen sind und alles mitbringen, was es da so gibt. Das heißt, wir haben Auseinandersetzungen rund ums Putzen, um Lautstärke von Erwachsenen und Kindern. Das ist noch nicht der gewaltsame Teil, aber das ist eben auch, was da passiert. Und natürlich gibt es im Frauenhaus auch Situationen, dass sich Bewohnerinnen untereinander beispielsweise rassistisch verhalten oder ja, ableistisch verhalten. Also, dass da einfach untereinander Gewalt in Form von Missachtung, Beleidigungen, selten zum Glück, aber auch körperliche Auseinandersetzungen stattfinden. Und ich würde sagen, das ist nicht der angenehme Teil der Arbeit, aber dafür, damit gehen wir um. Alle Frauenhäuser haben eine Hausordnung, wo Regeln drinstehen, die das Zusammenleben betreffen. Und die reichen von, das hier ist eine anonyme Adresse und du darfst sie nicht weitersagen, bis hin zu jegliches diskriminierendes Verhalten ist hier nicht gestattet. Das bedeutet, bei bestimmten Formen von Gewalttätigkeit müssen dann auch Bewohnerinnen das Haus verlassen. Und ich möchte auch uns Mitarbeiterinnen da nicht rausnehmen. Wir sind auch Menschen in dieser Welt. Und ich möchte das nicht ausschließen, dass wir uns nicht auch untereinander oder auch Bewohnerinnen gegenüber an Stellen einfach diskriminieren und nicht in Ordnung verhalten. Und da ist es eben so, dass wir uns auch fortwährend damit beschäftigen, mit uns selber beschäftigen, mit Gewaltverhältnissen beschäftigen, um das einfach zu vermeiden und damit gut umzugehen.
Okay. Gut. Und das Hauptthema, was wir ja eigentlich heute haben, ist ja, wie kann das Hilfesystem und das Selbstbestimmungsgesetz, was ja ganz offensichtlich zu Diskussionen führen kann, sagen wir es mal so, freundlich ausgedrückt, was glaubt ihr, wie kann das darauf reagieren? Oder wie sollte das Hilfesystem auf das Selbstbestimmungsgesetz oder auf die veränderten Möglichkeiten reagieren?
Wollen wir vielleicht auch nochmal klären, was das Selbstbestimmungsgesetz, wie es jetzt seit letztem Jahr in der Diskussion ist?
Wollen wir das zuerst machen? Gut. Wenn du das möchtest, dann. Also, eigentlich wissen, was jetzt momentan Thema ist.
Genau, weil auch weil es ja immer wieder so eine Diskussion gibt, was wird denn eigentlich damit geregelt und was nicht. Und das Selbstbestimmungsgesetz wird ablösen, das Gesetz über Vorlagenbestimmungsänderungen in besonderen Fällen, das sogenannte TSG. Da waren viele verfassungswidrige Teilgründe, die seit den 1980ern rausgeklagt wurden, das letzte Mal 2011. Und es ist überfällig, das zu reformieren. Wir leben da auch noch in, diese ganzen Grundrechtsverletzungen wurden weder aufgearbeitet noch entschädigt bislang. Das hat zum Beispiel Schweden anders gemacht. Sie haben das 2013, Donny Gordon, ihr könnt das nachbügeln, geändert und haben dann gleich eine pauschale Entschädigung für alle, die durch das alte Verfahren gegangen sind, ausgezahlt, um da um die Verantwortung zu übernehmen für die Grundrechtsverletzung durch politische Dinge. Und dann haben wir diese beiden Gesetzentwürfe, die ich vorhin schon so erwähnt hatte in der letzten Legislatur, die waren sehr umfangreich, weil es eigentlich auch sehr, sehr gute und sehr umfangreiche Vorbereitungen gibt, das Ganze sehr ganzheitlich zu machen, viele, viele diskriminierende Tatbestände und auch Sicherheitsfragen, zum Beispiel Knast und so weiter, zu regeln. Da gibt es Rechtsgutachten, die haben wir alle bezahlt, mit unseren Steuergeldern von einigen, die Steuern gezahlt haben. Und die werden aber bis heute nicht verarbeitet. Und worum es jetzt noch geht, ist das Personenstandsrecht. Das ist so ähnlich wie bei der Ehe, sehr aufgeladen, aber formal verändert ist, gar nicht so viel, aber vom Gefühl her Unmengen. Und ein Grundproblem, das wir in Deutschland haben, ist das respektive Namensänderungsgesetz, das wir von den Nazis geerbt haben, das antisemitisch war. Deswegen sind wir jetzt nicht gewohnt, dass Vornamen sich zum Beispiel ändern, selbstbestimmt. Das ist in anderen Ländern und Zukunft völlig normal. So. Man muss nicht das, was die Eltern sich mal ausgedacht haben, irgendwie sein Gegenteil mit sich umstellen. Genau. Und das Selbstbestimmungsgesetz wird eben dieses bis jetzt bisherige gerichtliche Verfahren, was 1980 State of the Art war, habe ich dann gelernt, von Konstanze Plett in Ausschussanhörung. Damals hat man viele Sachen noch nicht beim Standesamt gemacht, sondern gerichtlich geklärt. Das wird jetzt, kann ans Standesamt übergehen. Und es soll eine Erklärung sein, wie es das, ich glaube, inzwischen 11 oder 12 Ländern auf der Welt auch schon zum Teil seit einigen Jahren gibt. Weil es eben, weil es keine Möglichkeit gibt, Geschlecht zu begutachten. Also wir haben ja einfach einen Geschlechtseintrag bei Geburt, was glaube ich aber auch in allen Ländern der Welt so ist. Und es ist eine Vorhersage, die trifft halt für 90-95% irgendwie im Laufe des Lebens zu und für einen Teil nicht. Und die, die es kombinieren wollen, stoßen hier in Deutschland auf starke Hürden. Und das soll vereinfacht werden, so wie, ich weiß gar nicht, wann wurde Bürokratie in Deutschland schon mal vereinfacht? Nicht so häufig. Und die Frage ist halt, warum registriert der Staat Geschlecht heutzutage überhaupt noch, weil wir keine Rechtsordnung mehr haben, die zum Beispiel Ehemännern Herrschaftsrecht über Ehefrauen und Kinder gibt, was einfach der Frauenbewegung zu verdanken ist, dass wir das nicht mehr haben. Wir haben auch inzwischen Vergewaltigung in der Ehe, war glaube ich der letzte große Stein 1997 in der Heteronormative irgendwie die Gleichberechtigung voranzubringen, auch wenn sie formal ist. Natürlich hat das, hat auch damals 1997 das nicht Ehen sicherer gemacht, hat auch nicht Männer weniger gewaltvoll gemacht, aber es hat erstmal formal das Ganze als Strafrechtsfall gestanden. Und das wird, was der Staat macht, er registriert es immer noch weiter und wir diskutieren gerade so, als würde der Staat das Geschlecht damit machen. Und erst wenn der Staat es geändert hat, dann wäre es gültig. Und das hat was irgendwie mit unserem Autoritätsglauben zu tun. Ich weiß auch nicht, transgenerational könnte das auch irgendwo herkommen. Das ist eine europäische, auch kirchlich geprägte, sicherlich christlichen Kirchen geprägte Kultur, die wir haben. Und in diesem Ding geht es darum, das zu vereinfachen, und nicht mehr erstens teuer, demütigend, unsinnig und zum Teil in Verfassung zu.
Also in meinen einfachen Worten, weil ich irgendwie nicht so ein Thema bin, heißt das im Klartext, ich nehme jetzt Eva Mustermann und, keine Ahnung, Peter Mustermann. Ja. Also Eva wurde bei der Geburt als Frau definiert, so, und stellt aber fest, das ist nicht ihrs, das ist nicht ihr, das ist sie nicht, und kann einfach zum Standesamt, das heißt einfach, sie kann zum Standesamt gehen und sagen, nein, das bin ich nicht, ich bin Peter. So, wunderbar, Thema durch. Es ist nur eine Personenstandsänderung. Aus Eva wird namentlich Peter.
Ja,
aus einer, in dem Fall Frau, wird in dem Fall meinetwegen ein Mann.
In der Regel ist dann das Staat schon, in dem
Namen wird es das ist nicht der Punkt. Ja, okay. Ich wollte nur mal so auf die Hinten. So, das ist ein völlig komplexeres Thema, ist klar, aber so nur mal runtergebrochen. Jetzt, momentan, ohne dieses Selbstbestimmungsgesetz, heißt das, Eva muss mindestens 3 Gutachten haben, oder 2 Gutachten, die selber sehr viel Geld ausgeben, sich von fremden Leuten begutachten lassen, sich ausziehen, innerlich wie äußerlich sozusagen, und muss sich bestätigen lassen, dass sie recht hat. Das ist so der Unterschied, habe ich das verstanden?
Sie muss jemand, also Peter muss jemanden davon überzeugen, dass er Peter ist.
Genau.
So. Und die meisten, die das machen, wissen schon, dass sie da vom Staat zu so einem Karneval, sage ich jetzt mal, so einem psychologischen Karneval aufgefordert sind. Das hat ja auch zum Beispiel Hagen-Löwenberg aufgehört, nachdem die Gesetzentwürfe vor 2 Jahren abgelehnt wurden und hat gesagt, er macht das jetzt nicht mehr mit, er kann das nicht mehr tragen. Als Therapeut ist ein sehr guter, kompetenter Therapeut. Und er hat gesagt, er will sein Geld nicht mehr damit verdienen, diesen Unsinn zu machen.
Okay, aber ich wollte es nur mal so runterbringen. Du widersprichst mir jetzt.
Ja, das hat mit der Wirklichkeit geschlechtsidentischer Menschen gar nichts zu tun.
Ich bin also, wir haben. Was? Erstens lauter und zweitens war die Frage, es geht mir nur um den formalen Akt, was das Selbstbestimmungsgesetz jetzt ändern will.
Nein, das hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Die Wirklichkeit geschlechtsdiverser Menschen sieht ganz anders aus. Die Wirklichkeit ist die, dass Menschen relativ früh wissen, welches Geschlecht sie haben. Das tun wir alle und das ist bei geschlechtsdiversen Menschen nicht anders. Und je nachdem, wie stark das ist oder welche Dynamik du zu tun hast, lebst du dein Geschlecht ganz einfach. Also wir haben Menschen, die mit 16 von zu Hause weglaufen und einfach in ihrem Geschlecht leben. Und zwar, die kommen nie an irgendein TSG ran. Also ich habe Menschen, die sehe ich mit 40 oder mit 50, die leben schon 20, 30 Jahre in ihrem Geschlecht. Die sind verheiratet, die haben eine Familie gegründet. Ja, und die wollen dann irgendwann nochmal, dass das nochmal alles richtig gemacht wird. Wir haben nie und nimmer irgendwas mit dem TSG zu tun gehabt und nichts. Also die Wirklichkeit, wir haben 30.000 Fälle seit 1985 oder 36.000 Fälle, die durchs TSG gegangen sind. Und ich weiß nicht, je nachdem, welche Untersuchung du nimmst, wie viel Geschlechtsdiversität es in dieser Gesellschaft gibt, nimm 0,5%, nimm 0,1%. Das sind Tausende, zigtausende, also viel, viel mehr, als durch dieses TSG gegangen sind. In der Realität von geschlechtlicher Vielfalt spielt das TSG faktisch gar keine Rolle. Na, das war wieder zu unserer Zeit von Relevanz. Das war vor 100 Jahren nicht von Relevanz und es ist auch heute immer noch nicht von Relevanz. Ob du ein TSG hast oder ein Selbstbestimmungsgesetz hast oder was auch immer du hast, das spielt in der Wirklichkeit der Menschen, die geschlechtliche Vielfalt leben, letztendlich eine marginale Rolle, was da in diesem Pass steht. Entscheidend ist, was du bist und wie du leben musst und am Ende vielleicht auch leben willst. Das ist das Entscheidende.
Aber wenn die so ist, warum brauchen wir denn das Selbstbestimmungsgesetz? Entschuldigung, das ist jetzt so eine naive Nachfrage.
So. Das kann Freddy besser
sagen. Genau. Ich habe Teenager in der Beratung gehabt, die hochdepressiv, suizidal, die nicht mehr zur Schule gehen konnten, die sich nicht mehr bewegen konnten, die einfach festgefroren waren in ihrem Leben, weil Lehrkräfte gesagt haben, ich benutze nur den Namen, der in deinem Pass steht, wo ich so sage, ey, das war vor 40 Jahren kein Problem, die Lehrkräfte. Hat da überhaupt keiner nachgedacht, was ist los mit den Leuten? Also ich bin Ende 40, deswegen mache ich verschiedenste Erfahrungen, was Geschlecht angeht, einfach schon einige Jahrzehnte und kann da auch die Veränderungen feststellen. Es spielt im Alltag insofern eine Rolle, als dass die Leute bei einer Fahrkartenkontrolle, wenn die Bahnkarte möglich ist, mit dem Personalausweis irritiert sind, gegebenenfalls. Spielt eine Rolle, welche Briefe vom Amt irgendwie ankommen, Krankenkassen und so weiter. Und wir sehen das ähnlich, wie wir es auch schon im lesbischen Kontext gesehen haben, dass Diskriminierungserfahrungen zum Beispiel im Gesundheitssystem dazu führen, weniger Gesundheitsversorgung in Anspruch zu nehmen. Das heißt, Menschen werden schneller krank, mehr krank, sterben früher, so wie wir es halt von marginalisierten Stress auch aus den Black Communities gelernt haben, dass bestimmte Hürden, soziale Hürden auch dazu führen, die Leute früher aus dem Leben zu bringen. Und das muss man vielleicht auch mal so sagen, dass ähnlich wie bei Menschen mit Behinderungen, die jetzt zum Beispiel während der Corona-Pandemie nicht sonderlich gut geschützt wurden, es offensichtlich Menschengruppen gibt, die politisch als leichter verzichtbar eingeordnet werden.
Okay.
Ja, aber das beantwortet nicht meine Frage.
Genau,
das
wollte
ich sagen können. Nein, das beantwortet ehrlich gesagt meine Frage.
Also so, auf der einen Seite haben wir das TSG, was in der ich bin da ja relativ d'accord mit deiner Einschätzung, wie nennst du sie? Geschlechtsdiverse Menschen irgendwie
ihre geschlechtliche und sexuelle Vielfalt, das kriegen wir schon noch hin. Weißt also, du? Das Leben ist so einfach.
Ja, aber dann frage ich mich irgendwie als Außenstehende, warum machen wir so einen Stress um das Selbstbestimmungsgesetz? Warum ist das so ein schwieriges Thema? Annika, wir sind in einem Frauenschutzraum in dem Fall, in einem Frauenhaus und Transfrauen, du hast ja gesagt, du bist in der LAG?
Ne? In der AG.
In der AG, irgendwie trans. Was macht das irgendwie im Frauenhaus? Was ist da das Problem? Oder wo könnte es ein Problem geben, beziehungsweise wie wollt ihr es lösen? Wie es lösen wollt, ist wahrscheinlich irgendwie noch Zukunftsmusik.
Teils. Also Zukunftsmusik teils. Was ist das Problem? Ich glaube, das Problem ist, dass Geschlecht, wie Adam ja am Anfang so schön gesagt hat, ein sehr, sehr persönliches Thema ist und Verunsicherung hervorruft. Und dass so diese Idee von meine Geschlechtlichkeit ist nichts was, ja, wie jetzt, was will ich mir, also die Tatsache, dass es Menschen gibt, die die ihnen zugeschriebene Geschlechtlichkeit als falsch benennen, dass das einfach irgendwie eine krasse Verunsicherung macht in der Welt, weil wir so daran gewöhnt sind, dass das irgendwie so ist. Ich sage nicht, dass das richtig ist. Ja. Genau, und wie gehen wir damit in den Frauenhäusern um? Also es gibt so verschiedene Strömungen. Es gibt zum einen, wenn ich jetzt von Transfrauen spreche, es gibt einen Haufen Frauenhäuser, die schon immer gesagt haben und gemacht haben, wir nehmen Transfrauen auf, weil Transfrauen sind Frauen. Fertig, Punkt. Und dann gibt es aktuell viele Frauenhäuser, die sagen, ja, wir möchten das, aber wir machen uns so große Sorgen davor, dass wir was falsch machen könnten. Und woran müssen wir denn dann denken und wie geht es eigentlich und was ist eigentlich anders und was ist besonders? Und da geht es einfach um so Unwissenheit und Unsicherheit, die halt irgendwie bearbeitet werden müssen, um damit gut umgehen zu können. Und dann gibt es noch einen kleinen Teil, der sich aber sehr, sehr laut äußert, wie das oft so ist, die sagen, also die sich transfeindlich äußern und Transfrauen ihr Geschlecht absprechen und denen irgendwelche schlimmen Dinge unterstellen. Das ist ein kleiner Teil, aber die existieren auch und dazwischen bewegen wir uns einfach. Und was ich erlebe ist, dass es auch so eine, also weil Frauenhäuser wurden erkämpft, die mussten erkämpft werden und es ist mega, dass es geklappt hat und dass es so eine Angst davor gibt und das erlebe ich auch nicht nur in Frauenhäusern, sondern auch in anderen aktivistischen Bubbles, so eine Angst davor gibt, irgendwas zu verlieren. Und wir da einfach wahnsinnig gut aufpassen müssen, dass wir nicht innerhalb von feministischen Bewegungen ja, uns so auseinanderdividieren, weil eigentlich haben wir das gleiche Ziel und eigentlich geht da ganz, ganz viel zusammen. Habe ich deine Frage beantwortet oder habe ich jetzt rumgelabert?
Nein, alles gut. Also, und ich liebe es, Dinge auf so einfache Worte runterzubrechen. Meistens ist das nicht für alle immer so politisch korrekt, aber es ist so. Das heißt, gibt es einen Unterschied für manche Frauenhäuser, als Beispiel, ob eine Transfrau geschlechtsangleichende Operationen hatte oder nicht? Ist das ein Thema?
Ja.
Ja, weil ich glaube, gehört zu haben, dass irgendwie Frauen im Frauenhaus, ja, sich, dass sich die Minderheit, die das sagt, irgendwie dann angegriffen fühlt oder weiter retraumatisiert, wenn dort Personen sind, die ihres Erachtens nach kein gutes Passing haben. Ich glaube, Passing ist auch dann viel so ein Thema, oder?
Ja.
Und dann sind wir schon wieder irgendwie in dem binären System und in dem Patriarchat und wie hat eine Frau auszusehen und welche Rolle hat sie zu erfüllen? Also das ist ja irgendwie ein bisschen...
Genau, und das ist richtig gut, dass du das ansprichst, weil das ist tatsächlich eine Frage, die aufkommt, die sich gestellt wird. Wie gehen wir mit dem, was wir Passing nennen, um? Und was macht es dann mit den Bewohnerinnen, die bereits da sind? Wobei ich auch da noch immer wichtig finde, im Hinterkopf zu behalten, ich bin mir zu 1000% sicher, dass es etliche Transfrauen in den Frauenhäusern gab, die einfach nicht gesagt haben, hallo, ich bin trans. Also auch einmal das. Und in Hamburg war das so, als wir anfingen uns, also es ist so eine Parallelität, auf der einen Seite in Hamburg, das Haus, in dem ich arbeite, wir haben einen Sexarbeitsschwerpunkt, da waren Transfrauen schon immer drin inkludiert, weil Sexarbeit auch ein Thema ist für geschlechtsdiverse Menschen. Und auf der anderen Seite gab es vor allem am Anfang dieser Diskussion, auch als wir die Trans-AG gegründet haben, diese Frage nach Passing und geschlechtsangleichenden Operationen. Und die haben wir halt durch viel Fortbildung und Auseinandersetzung aus dem Weg geräumt, weil wir gelernt haben, dass das nicht die Frage ist und das nicht der Punkt ist, an dem wir ansetzen können.
Okay. Cool.
Und andere Frauen sind noch nicht an der Stelle.
Ich habe das dringende Gefühl, dass Cornelia noch einiges zu sagen hat zu diesem Punkt. Möchtest du noch was dazu sagen?
Wenn es um geschlechtliche Vielfalt geht, dann geht es erstmal um Akzeptanz und um Körperakzeptanz. So, und das Törichte, was du machen kannst, ist mit einem Cis-Het-Blick auf das Thema losgehen. Ja? Also mit so einem Blick, das ist eine Frau, das ist ein Mann und so muss es sein. Na? Weil wo landest du da? Na? Also was erzählst du denn den Leuten, was sie alles machen müssen, um was zu sein? Um eine Frau zu sein? Das heißt, unser Job, den wir als Profis haben, wenn Menschen zu uns kommen, die ja meistens auch, das Wesen von geschlechtlicher Vielfalt ist immer so ein Kontrollverlust. Weißt du, du kannst nicht mehr kontrollieren, wie du dich geschlechtlich wahrnimmst. Na, du möchtest gerne, dass du in so eine Cis-Heteronormativität reinpasst, das tust du aber nicht. Und darüber verlierst du, je länger du damit rumhustest, verlierst du die Kontrolle darüber. Das heißt, wir sehen ganz häufig Menschen, die jede Kontrolle über die Art und Weise, wie sie sich geschlechtlich ausdrücken, die verlieren diese Kontrolle, was ja für niemanden den Job leicht macht. Na, also wenn du, manchmal habe ich Menschen, die kommen und sagen, wenn ich noch einen Tag im falschen Geschlecht leben muss, bringe ich mich um. So, und dann ist die Fähigkeit, irgendwas noch zu kontrollieren, völlig kapeister gegangen. Das heißt, die müssen irgendwie ihr Geschlecht ausdrücken, auf Teufel komm raus, egal wie sie es machen. Da kommen dann zum Teil recht verrückte Sachen mal raus. Na, also wenn du so mal im Internet guckst, auf Twitter, wenn so Transfrauen lächerlich gemacht werden, dann nimmst du da so Fotos. Und das sind häufig Menschen, die in so einer schwierigen Situation sind, wo so die Kontrolle verloren, wo sie unbedingt ihr Geschlecht ausdrücken müssen. So, und das Törichtste ist doch, was wir tun können, in irgendwelche Operationsfantasien da reinzugehen, sondern irgendwie den Versuch, wir versuchen immer den Menschen den Raum aufzumachen, den geschlechtlichen Raum aufzumachen, deshalb der geschlechtliche Raum. Ne? Also, dass wir versuchen, Geschlechtlichkeit eben nicht anhand von cis-normativen Vorstellungen von Körpern entlang zu entwickeln, sondern versuchen, mit der vorhandenen Körperlichkeit umzugehen. Und ganz dämlich ist es natürlich, die Körper so geschlechtlich zu konnotieren. Weißt du, ihnen, also die Körperlichkeit so runterzubrechen, auch so ist ein Körper, so hat er zu sein. Weil wenn du das von der therapeutischen Seite denkst, und das ist tatsächlich die Denke, die in der S3-Leitlinie vorherrscht, in der jetzt die gültigen S3-Leitlinie ist eine relativ rigide Vorstellung über Körperlichkeiten drin. Na? Also über OPs und hast du nicht gesehen. So, und das ist das Törichtste, was du in dieser ganzen Diskussion machen kannst von unserer Seite. Das heißt, wir versuchen den Raum aufzumachen, wir versuchen möglichst an Körpermodifikationen vorbeizukommen, Körpermodifikationen nur dann, wenn sie nötig sind, und den Raum aufzumachen, also die Cis-Heteronormativität aufzumachen, die Geschlechtsrepräsentation aufzumachen. Und natürlich, das hat Grenzen, ne? Aber die Grenzen sind bei uns natürlich ziemlich weit gefasst. Bei mir kannst du schon ziemlich schnell Ärger kriegen, wenn du mir was von GAs, OPs erzählst und dergleichen Dinge mehr. Nicht, dass ich das nicht machen würde und dass es nicht auch mein Tagesgeschäft ist, aber ehrlich gesagt, da darfst du bei uns als Beraterin nicht anfangen, wenn du dir das ins Kopf gesetzt hast, dass du mir erzählst, wie geschlechtlich konnotierte Körper zu sein haben.
Okay, und dann sind wir gerade mal noch im generischen System bei den Frauen und Geschlechtlichkeit. Und dann haben wir noch die Non-Binären. Und dann wird es, glaube ich, richtig kompliziert, oder? Wie macht ihr das mit non-binären Frauen? Non-binären Personen?
Unterschiedlich. Also, wir haben den Vorteil als autonome Frauenhäuser, wir sind alles autonome Träger. Das heißt, da kann auch jeder Verein, jedes Team eigene Prozesse durchlaufen und auch eigene Entscheidungen treffen. Und es gibt Frauenhäuser, die nehmen nicht-binäre Menschen auf. Es gibt Frauenhäuser, die machen das in bestimmten Fällen. Das ist dann... Ja, ich weiß es immer gar nicht, für wen es einfacher ist. Naja, genau, es gibt Frauenhäuser, die machen das in bestimmten Fällen, und es gibt Frauenhäuser, die sagen, nicht binär, weiß ich nicht, habe ich noch nie gehört, was ist es eigentlich? Okay. Und das ist die Range.
Okay. So, ich bin also jetzt eine nicht-binäre Person, die bei der...
Genau, zu Telefonie.
Also ich bin jetzt eine nicht-binäre Person, irgendwie bei der Geburt männlich zugewiesen und habe auch Gewalt erfahren. Dann wäre das Frauenhaus, würde ich jetzt sagen, vielleicht nicht der richtige Ort. Und vielleicht, wie wäre es denn, jetzt werde ich gleich schauen, wenn es Gewaltschutzhäuser gäbe, statt autonomen Frauenhäuser. Also das stelle ich jetzt mal so in den Raum.
Oder, wenn es Gewaltschutzhäuser gäbe, und Frauenhäuser.
Und, ja, oder so, genau. Also, und
also ich finde...
Also stattdessen, sondern man könnte ja der ganzen Diskussion aus dem Weg gehen, wenn man... aber es ist doch schwierig, wenn man Frauenschutzhäuser macht und Gewaltschutzhäuser. So, und dann ist aber die Frage, wo trenne ich dann? Wo trenne ich jetzt irgendwie, darf die Transfrau ins Frauenschutzhaus oder muss... Also ist so...
Ja, ja. Ich würde mal erst mal sagen, dass keine Frau sich schlagen lässt, zu Hause, um dann im Frauenhaus zu sagen, wie mein Geschlecht wurde mir bestätigt, ich darf ins Frauenhaus. Also wir müssen auch mal so ein bisschen das Ganze runterkochen, dass wir von Menschen in extremen Lebenssituationen reden, die Schutz brauchen, die Schutz suchen. Und dass wir davon ausgehen müssen, dass viele Genderqueere, auch lesbische Frauen, gegebenenfalls nicht in Frauenhäuser gehen. Wir müssen darüber reden, dass wir das Frauenhäuser unendlich viel ablehnen müssen. Das haben wir jetzt ja mit Corona noch viel eher gesehen, weil wir eine totale Unterversorgung allein da haben. Wir haben fast keine rollstuhlgerechten Frauenhäuser in Deutschland. In NRW waren es mal 3, die man irgendwie online durchsuchen konnte. Vielleicht gab es noch ein paar mehr. Frauen mit Behinderungen sind noch viel mehr, also sind proportional häufiger, 3-mal häufiger von Gewalt betroffen. Wenn man sie rassistische Gewalt noch dazu kommt. Also wir haben ganz, ganz viele Partnerschaftskonstellationen oder auch Lebenssituationen, die das Gewaltrisiko erhöhen und wir haben keinen ausreichenden Bedarf. Wir haben es bei der Kinder- und Jugendhilfe nicht, wir haben die queer-kompetente Jugendhilfeeinrichtung, außer Berlin ist mir eigentlich gar keine bekannt. Aber mag sein, also ich freue mich, wenn es andere Städte auch noch gibt. Und das heißt, wir müssen insgesamt massiv, massiv dafür voten, miteinander die Finanzierung von Schutzräumen zu verbessern. Und dann geht die Person, die gerade von Gewalt betroffen ist, dorthin, wo sie sich safe fühlt, wo sie das Gefühl hat, hier wird sie nicht noch die nächste Gewalt erfahren, indem halt sie durchleuchtet wird und sagt, kannst du uns kurz bitte mal auskundigen über deinen Genitalstatus? So dieses, das ist wirklich nicht das, was an der Stelle das Wichtigste für die Person, die Schutz sucht, ist. Und dann wird es eben, und dann brauchen wir eben genügend Räume, genügend Anlaufstellen, müssen bekannt sein. Es braucht Gewaltberatungstelefone, da gibt es auch UNL-Support zum Beispiel in Berlin, auch zum Teil ehrenamtliche Stellen. Es gibt, glaube ich, immer noch die rosa Strippe aus der Schulen-Community. Also es gibt im queeren Kontext viel zu wenig Gewaltschutz und Gewaltprävention und Gewaltberatungstreffen. Und da müssen wir, das wäre das, wo ich muss sagen, muss das Hilfesystem reagieren, gemeinsam, um dafür zu kämpfen, dass das endlich Istanbul-Konvention umgesetzt wird. Auch ein Schädlingsgesetz, das ich seit 5 Jahren das zum Beispiel gegeben, auch richtig schlecht. Also es gibt so viele Brandherde so an der Stelle und wir diskutieren jetzt darüber, ob wie eine Frau aussehen muss, damit sie in ein Frauenschutzhaus kommt, dann denke ich, no, wir müssen ein Stück weiterkommen.
Ansatzweise, genau. Wir machen jetzt abwechselnd Fragen aus dem Publikum, falls welche kommen, oder da hinten von der Wand. Okay. Zur Not habe ich auch noch die eine oder andere Frage. Also, wer möchte anfangen, Adam?
Vielleicht machen wir das Topfen ein. Und zwar spielt aktuell der Personenstand im Frauenhaus eine Rolle? Und wenn ja, welche?
Also spielt der Personenstand aktuell im Frauenhaus eine Rolle und wenn ja, welche?
Genau, weil das Selbstbestimmungsgesetz ändert ja quasi die Personenstandsfrage und damit, ne, und das würde ja nur was ändern, wenn auch die Personenstand eine Rolle spielt, genau, das geht
nicht. Gut, und die geht an Anita.
Ich würde sagen, nein. Wir haben in Hamburg, wir nennen es den kleinsten gemeinsamen Nenner, den haben wir uns dort erarbeitet. Und da ist unsere Definition von Frau, jede Person, die von sich sagt, ich bin eine Frau. Wir kontrollieren keine Pässe, keine Geburtsurkunden, das machen wir nicht. Wenn eine Person zu uns kommt und sagt, hallo, also sagen die ja nicht, wenn eine Person zu uns kommt und sagt, ich will ins Frauenhaus, ich bin hier gewaltbetroffen, dann ist es offensichtlich eine Frau, die gewaltbetroffen ist und ins Frauenhaus gehört. Wir kontrollieren keine Pässe. Genau. Bundesweit, ich weiß von keinem Frauenhaus, ich kann ja hier mal in die Runde gucken, den Kolleginnen von einem Frauenhaus, ich weiß von keinem Frauenhaus, die sich Pässe zeigen lassen, um das Geschlecht zu überprüfen. Und ich kann jetzt darüber spekulieren, was passiert, wenn die Mitarbeiterin am einen Ende das Gefühl hat, bist du eine Frau und dann da ein entsprechendes Dokument vorgelegt wird. Da kann ich jetzt drüber spekulieren, das weiß ich nicht.
Also man muss zum einen sagen, nicht das Selbstbestimmungsgesetz macht das erstmals möglich, sondern wir haben das seit 1981. Es verändert ja nur den Prozess an der Stelle. Wir haben ja schon 30.000 Menschen mindestens, die über diesen Weg, plus alle, die im Ausland, in ihren Heimatländern gegebenenfalls andere Wege nutzen konnten.
Kleine Korrektur,
ich bin so ein bisschen nerdy.
Ja.
Den Personenschutzeintrag gibt es seit 2013, weil man schon festgestellt hat, dass das für Inter nicht so ganz passt und hat es dann damals in diesem Zuge von der damaligen Personenschutzreform so drinnen gehabt. Also wir sind also auch schon länger aus der Binarität eigentlich raus, aber das war so ein bisschen Schangel, Schangel, wir wollen, dass es nicht so auffällt. So. Wir haben in den meisten Fällen gar keine Möglichkeit, also wir haben es meistens nicht dabei. Also wer einen Reisepass dabei hat, in der deutschen Staatsangehörigkeit, da gibt es einen Gendermarker drin, ist nicht im Führerschein, ist nicht im Personalausweis, ist nicht in sonstigen Dokumenten. Das, was wir normalerweise als Gendermarker in unserem Leben durch die Gegend tragen, ist der Vorname, weil der bis 2009 auch geschlechtlich konnotiert werden musste. Das war noch nicht mal ein Gesetz, sondern das haben sich die Standesämter in weiteren Verordnungen oder die Ministerien in weiteren Verordnungen ausgedacht. Und ein Ehepaar aus Pakistan hat das für ihr Kind, Pakistan, für ihr Kind durchgefochten, dass es nicht deutsche Standesbeamte verstehen müssen, ob das jetzt ein männlicher oder weiblicher Vorname ist. Und da können wir auch mal eine Integrationsdebatte führen, dass Leute, die nicht im deutschen Sprachraum oder im Mitteleuropäischen aufgewachsen sind, auch nicht Wolfgang und Hannelore auseinanderhalten können, sondern das ist halt für die Kauderwelsch, Kauderwelsch. So. Und das, da kämen die auch weg, wenn wir dann immer dieses, man muss Leute perfekt mit Herr und Frau ansprechen. So. Aber ich will das jetzt gar nicht aufmachen. Aber wir haben tatsächlich wenig Möglichkeiten, außer den geschlechtlich konnotierten Vornamen, unser angebliches Geschlecht zu beweisen.
Ja, es ist mir auch tatsächlich aufgefallen im Zuge dieser ganzen Geschichte, das wusste ich in der Tat nicht, so, Ricarda ist halt Ricarda. Ich heiße ja doch mal Manuela mit zwei. Das ist tatsächlich in meinem Ausweis gar kein männlich-weiblich steht. Nee. So, das wusste ich.
Also auch nicht in Zahlen oder sowas.
Nee.
Manchmal ist es ja auch in der Sozialversicherungsnummer, ist es in Zahlen versteckt.
Ja, was das noch für eine Problematik gibt, ist das ein anderes Thema. Super, ist die Frage damit ausreichend beantwortet? Anscheinend. Möchte irgendjemand aus dem Publikum, traut sich jemand aus dem Publikum, sonst machen wir gerne mit den, traut sich jemand.
Ja, ich habe eine recht allgemeine Frage zur Findung dieses Gesetzes, also an Freddy dann direkt auch schon gerichtet. Oder Fred, ne?
Freddy?
Freddy,
ja.
Okay, sorry.
Ist okay.
Und zwar, was ist denn eigentlich so was sind die Schwierigkeiten bei der Findung so eines Gesetzes? Wo gibt es irgendwelche Probleme mit anderen Gesetzen? Wo müssen vielleicht einzelne Ministerien vielleicht auch nochmal in eine andere Richtung gehen oder sich miteinander austauschen? Also, was waren so die größten Hürden jetzt bisher? Weil das ist ja auch nicht.
Genau, also, vielen Dank für die Frage, total schöne Frage. Weil es sind gar nicht so sehr in dem Sinne, also es gibt, das eine sind Hürden, das sind glaube ich eher innere Befindlichkeiten, würde ich mal ganz offen und ehrlich an der Stelle sagen. Aber das Rechtssystem ist ja komplex. Und als die Eheöffnung 2017 war, gab es ein bisschen als ein Jahr später nochmal so ein ganz umfangreiches, 100 Seiten langes Nacharbeitungsgesetz, wo es in allen nachfolgenden Regelungen gemacht war, hat gar keiner mehr darüber geredet und diskutiert, was da alles noch geändert wurde. Und so ungefähr ist es dann hier auch. Es gibt natürlich auch nachrangige Gesetze, in denen das dann irgendwie eine Rolle spielt. Wir sehen es im Moment am häufigsten immer noch beim Thema Abstammungsrecht, wo ja der Staat immer noch nach 16 Jahren CDU-regierter GroKo und Schwarz-Gelb hat sich das auch komischerweise gar nicht verändert. Immer noch Probleme hat mit ihrer Elternschaft, sei es mit irgendwie zwei lesbische Cis-Frauen, die zusammen ein Kind bekommen, und sei es mit der Methode, die eine Person wird schwanger mit der Eizellen von der anderen, wo dann beide leiblich oder genetisch Eltern sind. Auch da gibt es keine Anerkennung ab Geburt, was sie unterscheidet, unabhängig davon, ob sie verheiratet sind. Und Abstammungsrecht ist, glaube ich, so das der dickste Batzen, wo man sich Gedanken machen müsste. Alles Weitere, so Sicherheitsfragen oder sowas, muss man sagen, alle müssen sicher sein, auch die Transpersonen müssen sicher sein, wenn sie in den Knast kommen. Und Knäste sind zum Beispiel insgesamt keine sonderlich sicheren Orte, haben ein großes Problem. Wir müssen auch darüber reden, dass die meisten im Knast landen wegen unbezahlter Rechnungen, weil sie wegen Armut im Knast landen und nicht wegen Verbrechen. Und dass wir Geschwindigkeitsübertretungen immer noch mit festen Pauschalen machen und nicht nach, was verdienen die Leute und was nehmen wir ihnen dann ab an der Stelle. Also da gibt es ganz, ganz viele systemische Sachen, die im Argen lägen, aber die alle regelbar sind. Und deswegen gab es ja zwei sehr umfangreiche Rechtsgutachten 2016-17 in dieser interministeriellen Arbeitsgruppe, die sich genau deswegen getroffen hat, um zu sagen, naja, ist ja schön mit Vorname und Personenstand. Was hat das aber für Konsequenzen? Und haben sich da ganz ausführlich zu beraten lassen, wie man das gut löst, dass alle im Knast sicher sind, Cis-Frauen genauso wie Transpersonen, Transfrauen, Transmänner. Und auch da wieder kein Mensch sagt, juhu, ich bezahle meine unbezahlten Tickets nicht oder werde straffällig, damit ich im Gefängnis in dem richtigen Geschlecht lande. Das ist tatsächlich so die größte Hürde. Und die Hürde da auch, was Abstammungsrecht angeht, liegt daran, dass wir so eine heteronormative Idee haben, was Familie ausmacht, wer wie was vererbt, es geht um Besitzstand, Besitz erst von Kindern, dann auch vom Geld, wie geht es auf die Kinder über das Geld, später, wenn ich gestorben bin. An der Stelle, wo wir auch die meisten Familienstreitigkeiten haben, neben Trennungssachen, ist halt das Erbrecht. Da sind wir aber halt eben auch patriarchal noch geprägt und könnten da, also da will die FDP, glaube ich, weitergehen, die möchte so eine Verantwortungspartnerschaft mit mehreren und so, wo man so sagt, okay, ich kann mir endlich meine sozialen Zusammenhänge wählen, unabhängig davon, wer meine Eltern waren und wer diese Verwandtschaft war. Die aber zum Beispiel immer noch eine Rolle spielt, wenn wir an die Corona-Regeln denken, dass es dann auf einmal für queere Menschen so war, so, okay, ich kann jetzt noch zwei Leute treffen, weil mit meiner Herkunftsfamilie bleibt mir weg, so ungefähr. Und wir können jetzt nicht so schnell heiraten, dass wir irgendwie unsere Familie so schnell vergrößern können. Genau, also da gibt es dann solche Sachen, wo dann Einsamkeit und Isolation in den ersten anderthalb Corona-Jahren eine andere Rolle gespielt haben.
Frage beantwortet?
Ja,
sehr gut. Dann komm. Ja, dann leg los.
Wenn es darf, ja, und zwar tatsächlich insgesamt aus dem medizinischen Bereich und insbesondere dann auch für allgemein die Auswirkungen auf andere Extremitäten beispielsweise. Also ich meine, es gibt ja einen riesigen Gender-Data-Gap in der Medizin, dass Frauen auch häufig mit männlichen Dosierungen von Medikamenten irgendwie behandelt werden oder etwa für andere Behandlungsempfehlungen eigentlich auf Datenbasis von Männern basiert, die dann auf Frauen angewandt werden. Und würde es dann in Zukunft auch Sinn machen, da dann nochmal weitere Sparten sozusagen aufzumachen, damit man mehr Daten selektieren kann, um dann weitere Best-3-Leitlinien auch wieder abzuleiten davon?
Also ich richte das jetzt mal an Cornelia, die Frage, oder? Ja. Und jetzt sind wir an dem Punkt, nicht jede Frage muss beantwortet werden.
Oder kann
beantwortet werden auf die Schnelle.
Also das Wort Patriarchat ist hier gefallen. Wir haben eine patriarchale Gesellschaftsform, wir haben patriarchale Machtverhältnisse und wir haben eine patriarchale Medizin.
Ja.
So ist sie gedacht. Und so wird sie exekutiert. Und das fängt bei den Symptomen an, bei der Körperlichkeit, bei der Art und Weise, wie wir mit Medikamenten umgehen, wie mit Menschen im Medizinsystem umgegangen wird. Das ist eine Aufgabe, damit sich auseinanderzusetzen. Und Geschlechtlichkeit spielt da eine große Rolle. Und geschlechtliche Vielfalt in der Medizin abzubilden, ist sozusagen... In 100 Jahren kannst du mich das nochmal fragen, ob wir da irgendeinen Schritt weitergekommen sind oder ob ich denke, dass wir da irgendeinen Schritt weiterkommen. Ich kann dir jetzt schon sagen, ich bin ziemlich sicher, dass wir in der jetzigen S3-Leitlinie für Transgeschlechtlichkeit den Identitätsansatz nicht gekippt bekommen werden. Das heißt, wir haben wieder ein Modell, das eine Körperlichkeit definiert. Ne? Also Körper ist anders, ist falsch, muss verändert werden. So. Also wir kommen gar nicht in eine Diskussion über eine realistische Einschätzung von geschlechtlichen Körpern, sondern du hast wieder irgendein patriarchales Modell von Geschlechtlichkeit und das wird dadurch exekutiert. Und wir können das Problematische, was wir haben, ist, wir können ohne das medizinische System überhaupt, also ohne dass da irgendwie gearbeitet wird, gar nicht weiterkommen an der Stelle. Das heißt, wir müssen die auch irgendwie mitnehmen, damit sich das nicht alles völlig auseinander fummelt und wir dann nur Konfliktlinien generieren. Das ist echt ein super kompliziertes Feld, aber Freddy kann das besser. Das war ja schon lange dieses Parlamentarische mehr machst, als ich das jetzt mache, sondern ich bin da mehr in der Praxis und ich mache ganz gerne Geschlechtertheorie. So ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe keine Hoffnung, dass wir aus einer, dass ich es noch erleben werde, raus aus der patriarchalen konnotierten Medizin und dass Frauen da in irgendeiner Form eine Rolle spielen. Also weißt du, wenn du immer schon siehst, wie die Geburtsstationen da, wir kommen ja von Nordstrand, weißt du, wenn immer diese ganzen Geburtsstationen da alle platt gemacht werden, weißt du, wo du so denkst, ich sag mal, seid ihr alle irre? Ne? Also, tut mir leid.
Ja, also zum einen, um das aufzuklären, das Selbstbestimmungsgesetz wird nichts im medizinischen System verändern. Das wäre irgendwann mal ist auch für diese Legislatur geplant, im Sozialgesetzbuch den Leistungsanspruch gesetzlich zu verankern. Der ist bis jetzt seit 1987 durchgeklagt worden von einzelnen Personen. Deswegen gibt es so ein Verfahren über die Krankenkasse, die nochmal ein ausführliches Prüfverfahren macht. Wir wissen, Wir wissen ja an vielen Stellen, dass wessen Selbstbestimmung eingeschränkt wird. Das sind Menschen, die ungewollt schwanger sind und einen Schwangerschaftsabbruch möchten. Nicht jede ungewollte Schwangerschaft soll abgebrochen werden. Und auch nicht jede Schwangerschaft, die abgebrochen werden muss, ist ungewollt gewesen. Also auch das an der Stelle nochmal irgendwie so klar. Aber wer wird da reguliert und mit welchem Ziel? Natürlich ist es ein misogynes Ziel gewesen. Natürlich wollte man damit vor allem Frauen irgendwie regulieren. Der Zugang zur geschlechterspezifischen Gesundheitsversorgung, die auch ist auch eben im Moment über die Krankenkassen doppelt reguliert, die wollen Geld sparen an der Stelle und prüfen nochmal die Arbeit von BehandlerInnen an der Stelle. Auch das ist ein Verfahren, das sich zum Beispiel durch Gesetzgebung verändern würde. Das heißt, dann würden die BehandlerInnen in ihrer Fachlichkeit nicht mehr von den Krankenkassen zusätzlich überprüft werden, die anhand von Akten versuchen zu erklären, ist diese Person wirklich trans genug, whatever this means, um Gesundheitsversorgung zu bekommen, sondern Gesundheitsversorgung wird an der Stelle wieder ein kleines Stückchen selbstbestimmt. Da wird aber nicht unabhängig vom BehandlerInnen zum Beispiel sein, nicht von einer Idee von Diagnostik und Anamnese und solchen Dingen. Auch da müssen wir so ein bisschen die Sachen ein bisschen runterkochen und nicht so, also da wird ja, werden immer wieder Bilder gezeichnet von, dann gibt es einen Selbstbedienungsladen und Menschen lassen sich irgendwie in einer Art und Weise operieren, ohne da ordentlich informiert zu sein. Also es wird immer um eine informierte Entscheidung gehen. Übrigens bei jeder Kreuzbandplastik auch. Und da läuft es auch nicht immer gut mit den Informationen. Also wir sind da eher dabei zu sagen, wir müssen das medizinische System da auch empowern, gut mit klientischen und patientischen Personen umzugehen, damit die eine selbstbestimmte Entscheidung über ihre Chemotherapie, über ihre Kreuzbandplastik und über ihre Mastektomie, sei es aus Krebs oder anderen Gründen, treffen können. Weil auch da müssen wir weg davon, dass im die MedizinerInnen denken, sie sind diejenigen, die das entscheiden. Und ich glaube, das steckt sehr im System drin. Und das nur kurz, um das da an der Stelle so zu sagen. Und eigentlich dachte ich auch, dass die S3-Leitlinie inzwischen auch schon so weit wäre, zu sagen, wir kümmern uns nur noch um den Punkt, wo es um Gesundheitsversorgung geht. Und alle anderen Formen sind eigentlich frei davon, es zu leben. Ist nicht so in der Realität, aber ich war einer.
Okay. Sophie? Erstmal.
Ja, gut. Das auf jeden Fall.
Mir würde sich da auch noch eine Frage einfallen dazu, aber kommen wir doch jetzt zu einer Frage an der Wand.
Ich bin da ein bisschen mit nach vorne, weil ich dachte, vielleicht hören wir dich dann besser, aber ich weiß nicht, ob das funktioniert.
Laut.
Ja, okay. Also ich habe hier mal so zwei, die sind so ähnlich und das sind quasi die eingemachten Fragen. Genau, das eine ist, was passiert denn, falls man wirklich ein Mann so tut, als wäre eine Frau und ins Frauenhaus geht, um dann gewalttätig zu sein? So, das ist das eine. Und das andere ist so ähnlich, was bisschen anders. Das ist Hashtag Retraumatisierung durch BewohnerInnen, die man vielleicht für einen Mann halten könnte oder so. Von anderen. Und was macht man dann?
Okay, also das, was er ja am Anfang, glaube ich, hat, sozusagen. Genau.
Ich habe gehofft, dass die Frage kommt. Jetzt.
Danke.
Jetzt versuche ich die ganz ordentlich zu beantworten. Also, was ist, wenn ein Mann sich ins Frauenhaus einschleicht, um dann dort gewalttätig zu sein? Dann, ich würde sagen, mit Gewalt im Frauenhaus kennen wir als Mitarbeiterinnen uns aus, denn wie wir eingangs schon festgestellt haben, passiert das tatsächlich auch unter den bei uns lebenden Frauen. Und dann finden da Mediationen, Gespräche und gegebenenfalls Rauswürfe statt. Und das würde passieren, wenn sich ein Mann ins Frauenhaus einschleichen würde, um dann dort weiter gewalttätig zu sein. Er würde schneller rausfliegen, als er gucken kann. Genau, das. Und ich möchte an der Stelle sagen, es ist patriarchale Gewalt. Also die Frauen, die bei uns sind, erleben in aller Regel und die allermeisten Gewalt durch Männer. Und häufig sind auch Frauen daran beteiligt, zum Beispiel Schwiegermütter, Tanten, eigene Mütter. Also auch Frauen sind nicht frei davon, Gewalt auszuüben und auch, oder wenn ich an ihre Beziehungen denke, also auch Frauen fliehen vor Frauen ins Frauenhaus und da haben Männer leider kein Gewaltmonopol. Oder zum Glück, weiß ich jetzt nicht.
Okay.
Genau. Hashtag Retraumatisierung. Ich finde es immer ganz spannend, an welcher Stelle dann von Retraumatisierung gesprochen wird, weil wenn ich das möchte, kann ich das auf alles anwenden. Dann kann ich auch sagen, damit kann ich auch Rassismus im Frauenhaus legitimieren und sagen, diese Frau hat Gewalt durch schwarze Personen erfahren und deswegen ist sie getriggert durch schwarze Personen und deswegen kann die nicht mit schwarzen Frauen zusammenleben. Könnte ich sagen, dann wäre aber die Konsequenz nicht,
es können keine schwarzen Personen im Frauenhaus leben, das wäre total irre. Und das Gleiche ist, also ich finde, Trigger wird immer als ein Totschlagargument verwendet, weil Trigger kann tatsächlich alles Mögliche sein. Es kann ein Geruch sein, es kann ein Geräusch sein, es kann eine Farbe sein, es kann die Art und Weise sein, wie der Luftzug ins Fenster weht. Und das kann ich nicht vermeiden, aber ich kann damit einen guten Umgang finden. Und das würde ich in dieser Frage ebenso beantworten. Also wenn da Bewohnerinnen untereinander aufgrund verschiedener Dinge getriggert sind, dann müssen wir als Mitarbeiterin und die Bewohnerinnen da gemeinsam einen guten Weg und einen guten Umgang finden, damit da alle gut miteinander leben können oder eben auch vielleicht der Wechsel des Zuhauses, also der Umzug in ein anderes Frauenhaus angesagt ist.
Genau, also weil wir in lesbischen Gebäuden ganz häufig das haben, mit Männern, die sich als Frauen, also ganz häufig, also wir haben Erfahrungen damit, Männer, die sich als Frauen ausgeben, um whatever they want, der Cis-Männer. Wir haben ja auch zum Beispiel den Fall von David Ellison, der bei den Grünen versucht hat, für einen Abend als Frau auf den Listenplatz zu kandidieren, der einfach nicht gewählt wurde, weil alle so sagten, okay, irgendwas ist hier nicht. Also das demokratische System hat da eigentlich an der Stelle ganz gut funktioniert. Und er hat danach in der Emma ein Interview gegeben und führt jetzt die Geschäfte von einem transfeindlichen Verein, der Transjugendliche von der Gesundheitsversorgung abschneiden möchte. Und da muss man ganz klar sagen, Cis-Männer, die das tun, wollen sowohl frauenfeindlich als auch transfeindlich agieren, gegeneinander irgendwie ausspielen. Auch wenn es Überschneidungen gibt, ist das für die meisten Menschen in ihrer Cis-Normativität ein Gegeneinander. Und wollen also quasi sowohl wollen Frauenschutzräume beschädigen, wollen Gleichstellungsmechanismen wie Listen, Paritätsmöglichkeiten und so weiter beschädigen und wollen das ad absurdum führen und wollen Transpersonen weiterhin raus aus der Gesellschaft halten. Das muss man an der Stelle einfach mal klar sagen. Und da wäre Solidarität gefragt, statt zu sagen, ihr Transpersonen fangt an, unsere Räume oder unsere Möglichkeiten in Gefahr zu bringen. Weil wenn wir da an der Stelle solidarisch wären, hätten so Leute wie David Ellison oder sowas noch viel weniger eine Schnitte. Und man sieht aber, dass alles Schwarze in der Bühne bietet und muss einfach sagen, dass Feminismus an manchen Ecken und Enden problematisch ist.
Okay. Was wollte ich? Ich wollte gerade was sagen. Du hast mich jetzt so aus dem Konzept gemacht. Warte, lass mich kurz überlegen. Was war die Ausgangsfrage?
Keine Ahnung, mir fällt es gleich wieder ein. Also,
wenn Cis-Männer, also auch Gewalt in Frauenschutz, muss man ja sagen, aus der lesbischen Perspektive muss man da ja auch ganz klar sagen, dass eine cis-lesbische Partnerin, die Gewalt ausgeübt hat, viel einfacher in ein Frauenschutzhaus käme, erstmal.
Genau, ich wollte sagen, mit genug krimineller Energie, und da ist es mal völlig wurscht, was für Gesetze wir haben, kann jeder alles machen. Das ist so, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber das ist so, ja, ich glaube, das trifft es irgendwie so, weil wenn ich eine kriminelle Energie habe und scharf drauf bin, irgendwie Frauen zu missbrauchen, zu erniedrigen oder sonst irgendwas damit, dann werde ich als Mensch mit einer kriminellen Energie einen Weg finden. Und das ist jedes Gesetz egal. Das ist Gesetz egal, ob es irgendwie ein Frauenschutzraum ist oder sonst irgendwas. Also diese Fälle wird es immer geben und kein Gesetz kann uns davor schützen. Und von der Reihenfolge habe ich jetzt hier einmal Daniel, dann diese blonde Person und Frauke. Die rein zufällig kennen, deshalb also deinen Namen kenne ich nicht.
Im Deichmarsch.
Ah, okay. Dann Daniel.
Ja, danke. Meine Frage geht an Annika. Ich habe in einer anderen Diskussion von einer Frauenhausmitarbeiterin vernommen, dass sowieso nicht jede Frau oder jede Person, die an die Tür klopft, schutzsuchend ist bei Frauenhäusern, aufgenommen wird in Frauenhäusern, dass da also bestimmte Kriterien sind, die dem zugrunde liegen, welche Frau überhaupt oder welche Person aufgenommen wird. Welche sind das? Also wer wird aufgenommen, wer kann anklopfen, wer nicht?
Hat das jeder verstanden? Okay, gut. Annika.
Aufgenommen werden alle Frauen, die von Gewalt betroffen sind, also Gewalt im sozialen Nahraum, sag ich mal. Weil ich ja auch gut die von Gewalt im sozialen Nahraum betroffen sind und ins Frauenhaus kommen möchten. Nicht ins Frauenhaus kommen Frauen, die wohnungslos sind oder vorrangig wohnungslos sind, und das meine ich auch mit Gewalt im sozialen Nahraum, weil mit Wohnungslosigkeit auch eine wahnsinnige Verletzlichkeit und Gewaltbetroffenheit einhergeht und häufig auch Wohnungslosigkeit durch Partnerschaftsgewalt entstanden ist und wir dann immer in der Situation sind, naja, du bist jetzt schon seit 10 Jahren wohnungslos und du hast vor 10 Jahren deine Wohnung verloren wegen deines Ex-Mannes. Jetzt gerade ist es vielleicht nicht dein vorrangiges Problem. Es ist unbefriedigend, es ist beschissen und es hat was damit zu tun, dass es zu wenig Frauenhausplätze gibt. Genau, aber zu deiner Frage, Daniel, alle Frauen, die von Gewalt im sozialen Nahraum betroffen sind und ins Frauenhaus kommen möchten, plus die selbstständig leben können. Das heißt, wenn eine Frau sich in so einer psychischen Ausnahmesituation befindet, dass die die ganze Zeit das Gefühl hat, es klopft jemand an meine Türe, um mir Schlimmes anzutun, dann ist ein Frauenhaus nicht so ein wahnsinnig guter Ort, weil da sind viele Leute unterwegs und da klopfen tatsächlich auch häufiger mal Leute an die Türe oder laufen da lang. Und genau, also ich muss in der Lage sein, mich selber organisieren zu können und meinen Alltag organisieren zu können und eben auch das schaffen können, mit anderen Leuten meinen Wohnraum zu teilen und je nach Frauenhaus auch mein Schlafzimmer. Also es gibt Frauenhäuser, die haben Einzelzimmer und es gibt Frauenhäuser, wo sich alleinstehende Frauen mit anderen alleinstehenden Frauen das Zimmer teilen und Mütter mit ihren Kindern das Zimmer teilen.
Ja. Okay. Interessant. Entschuldigung, ich dachte bis dato immer natürlich, dass Frauenhäuser alles Einzelzimmer haben.
Oh, das wäre super toll. Ja. Nein, das ist nicht der Fall.
Okay, gut.
Okay, also das kann ich tatsächlich aus eigener Erfahrung berichten. Ich war 3-mal im Frauenhaus in den Anfang der 90er Jahre, als ich noch in der Rolle einer Frau gelebt habe. Damals mit meiner kleinen 3-jährigen Tochter. In dem ersten Frauenhaus, ich war in 2 Hamburger Frauenhäusern und in einem in Schleswig-Holstein, einer Kleinstadt, die ich nicht nenne. Und in dem ersten Frauenhaus, das war sogar das erste Hamburger Frauenhaus, in dem ich damals war, das war, glaube ich, für 60 Personen ausgelegt und es lebten 100 Personen dort. Wir waren in einem Raum, der also hatte normale Kinderzimmergröße und da standen 3 Etagenbetten drin und ein Kinderbett. Ja? Dann passten da noch 2 Spindel rein, kleiner Schreibtisch. Also, das war super eng, eine große Küche mit 4 Herden, wo Frauen aller Nationen gleichzeitig kochten, also 4 Herden, die gleichzeitig benutzt wurden, wo unterschiedliche Gerüche waren, viel Lärm in unterschiedlichen Sprachen. Ich war Anfang 20, das ist unglaublich überwältigend, es ist anstrengend, niemand geht freiwillig in ein Frauenhaus und niemand möchte dort lange bleiben. Also okay, das Problem sind tatsächlich nicht nur die Frauenhausplätze, sondern auch Wohnraum, um damit Frauen eben auch aus den Frauenhäusern auch wieder ausziehen können und sicher leben können.
Ja gut, also dann sind wir...
Das Problem ist ja noch viel, viel größer.
Genau, dass wir generell unterfinanziert sind in allen Bereichen, das war jetzt hier, glaube ich, völlig außer Frage.
Aber freiwillig geht da auch
nach hinten. Nein. Was habe ich gesagt? Du. Entschuldige.
Ich wollte, glaube ich, gerade so ein bisschen spiegeln, dass ich manchmal den Eindruck habe, dass dieses Argument von gescheiterten Männern oft als so sehr transfeindliches Strohargument aufgeführt wird, um den Diskurs zu verschieben und gar nicht repräsentativ ist zu den Problemverhältnissen, sag ich mal, und vor allem zu den Bedürfnissen von schutzsuchenden Personen. Und deswegen wollte ich, glaube ich, die Frage stellen, ob wir, weil ich habe das Gefühl, dadurch, dass man immer gesagt hat, das sind so Spezialbedürfnisse, das sind ganz spezielle Bedürfnisse, ganz spezielle Personen, wird so ein passives Othering betrieben, so, dass solche Personen noch so anders werden.
Ja, alles gut.
Und, ja, ich wollte, glaube ich, vielleicht heute, ich würde mir wünschen, noch mehr zu lernen über was denn wie anders sind Bedürfnisse, brauchen es da bestimmte andere Fortbildungen, wie sehen die aus? Also ich glaube, ich würde gerne einen Impuls geben, vielleicht den Diskurs ein bisschen mehr in die Richtung zu verschieben, was wünschen sich betroffene Personen, über die wir ja eigentlich auch reden möchten, mit denen wir eigentlich reden möchten. Genau, und deswegen, das würde ich dann mich gerade einmal fragen, ob eine Person vielleicht mit euch oder aus dem Publikum mehr dazu erzählen kann, was sind tatsächlich Bedürfnisse und rechtfertigen die diese Art von Spezial.
Also ich habe die Frage jetzt nicht so wirklich verstanden. Vielleicht kann das für mich jemand übersetzen.
Ich glaube, ich habe die Frage verstanden. Ich versuche es mal. Mhm. Ich habe dich so verstanden, dass Transfrauen im Frauenhaus, um mal mit denen anzufangen, als so ein krasser Spezialfall gesehen werden und damit so in den Fokus von, die sind so anders und es ist irgendwie alles so schwierig und bitte, statt zu fragen, ist es tatsächlich anders und wenn ja, was ist anders und was braucht es? Habe ich das richtig verstanden?
Okay. Und die Sache mit dem Argument, mit dem, was es irgendwie ein bisschen verletzend manchmal ist, dieses Argument und auch den Diskurs verschiebt.
Also, runtergebrochen für mich heißt das irgendwie, es ist, wenn wir die ganze Zeit davon sprechen, dass Transfrauen eine besondere Behandlung bedürfen, ist das auch verletzend? Das war es jetzt, was du...
Nein? Dieses Argument, ich glaube... Oh Gott.
Alles gut.
Ich glaube, ich bin damit, dass sich die Diskussion jetzt auch zu diesem Punkt von, okay, wer kann dann kriminell in den Frauenschutzräumen rein? Da wollte ich mir den Impuls geben, vielleicht fallen wir nicht da auch rein, auf dieses Argument.
Ja, natürlich. Also, gute Frage. Also, möchtest du, was bedarf es so? Was glaubst du? Also, ich gehe mal davon aus, dass es definitiv gute Ausbildung und Fortbildung bedarf bei Menschen, die in dem Bereich arbeiten.
Ich glaube, ich würde mal anfangen, die Frage von, aus meiner Perspektive zu beantworten. Bin total happy, wenn ihr das ergänzt. Falls ihr euch da noch fühlt. Also dieses krasse, du hast es ja so othering, also so anders machen, so fingen wir tatsächlich in Hamburg auch an mit, okay, ja, wir nehmen Transfrauen natürlich auch auf und dann kriegen die immer ein Einzelzimmer. Wie machen wir das dann? Und Platzmangel und manche haben gar kein Einzelzimmer. Look! Und sind irgendwann da gelandet von, bei jeder Frau, die wir aufnehmen, gucken wir immer, was ist die individuelle Situation. Und es gibt tausende Gründe, warum Menschen besondere, in großen Anführungszeichen, Behandlungen brauchen. Und das ist bei uns der Normalfall, dass Menschen besondere Behandlungen bekommen. Und dass wir so davon weggekommen sind von, natürlich jede Transfrau, die wir aufnehmen, kriegt ein Einzelzimmer, weil Retraumatisierung und die Dysphorie sondern zu, okay, wir lernen die Menschen kennen, wir kommen mit denen ins Gespräch, wir können die Bedingungen vor Ort transparent machen und dann können Menschen auch sagen, ja, das passt für mich oder nein, das passt für mich nicht. Und es kann halt auch sein, dass einzelne Frauenhäuser nicht immer für jede der richtige Ort sind, aus verschiedenen Gründen, zum Beispiel Barrieren wie Treppen oder ich kann mir nicht mit anderen ein Zimmer teilen, weil es gibt ja auch Frauenhäuser, die Einzelzimmer haben, oder ich kann mir nicht mit anderen Bar teilen oder. Also wir sind dazu zurückgegangen zu, Moment mal, das machen wir sowieso immer, auf die individuellen Bedarfe zu gucken und das ist bei dieser Gruppe nicht anders. Und jetzt habe ich von Transfrauen geredet. Ich würde sagen, für die Frauenhäuser, die auch nicht-binäre, Agender oder Interpersonen aufnehmen, gilt es genauso.
Ja? Ich glaube, das für mich. Okay. Hast du noch was hinzuzufügen, Cornelia? Ja.
Nee, ich finde, du hast das auf den Punkt gebracht.
Gut. Doch.
Jetzt fällt mir noch was ein, weil du hast mit Ausbildung angefangen und sozusagen sagen, also es ist total spannend zu erfahren, wie so ein Reflexionsprozess in einem Team läuft und diesen Gesamtreflexionsprozess, also den die Gesellschaft jetzt gerade macht, weil sich für die dritte Option entschieden wurde, weil das Verfassungsgericht hatte gesagt, solange ihr Geschlecht als Staat erhebt, müsst ihr es so gut machen, dass dann alle sich möglichst da drinnen irgendwie bewegen können. Ihr könnt es auch abschaffen. Und das Haus Seehofer hat sich dagegen entschieden. Und jetzt haben wir die größte Kampagne ever, die wir uns nie hätten leisten können, dass eben jede Stellenanzeige mit BMD zumindest, meistens ist kein Unterstrich für diese Leerstelle, aber auf jeden Fall ist es auf einmal sehr präsent im öffentlichen Raum und Leute müssen sich damit auseinandersetzen, ob sie wollen oder nicht, weil es auf einmal überall ist. Und dieses Gender-Stand. So. Und das macht was mit uns und das müssen wir reflektieren und auf einmal lernen wir, ach so, das ist gar nicht so, folgende Körperlichkeit führt zu folgender Selbstidentifikation im späteren Leben oder ist das eine richtige Ansprache, wenn ich die auf deine Brust starre vorher. Das ist ein Prozess, der findet in ganz, ganz rudimentär und auch nicht immer gut im sozialarbeiterischen Studiengängen statt, in Lehrkräfteausbildung, das sind manchmal nur Wahlfächer, die meistens überbucht sind. Also das steht in Biologiebüchern steht das natürlich auch sehr biologistisch drin.
also wir wissen ja um heteronormative und rassistische Aspekte in Schulbüchern und da wird schon seit Jahren dran gearbeitet und ich sag mal, wir sind nicht die Schnellsten.
Sehr gut.
Und ich würde gerne sagen, wir sind nicht die Schnellsten, weil wir es so gründlich machen. Das ist leider auch nicht so der Fall, sondern tatsächlich ist es so, wir sind da an der Stelle noch unbeweglich und im Moment sind es aber viele, ist sehr viel präsent. Und ich mache zum Beispiel Ausbildungen oder Workshops für Leute im Arbeitskontext. Karl Stern könnte viel, viel mehr zum sozialen und Gesundheitssektor sagen. Es gibt diese Weiterbildung, es gibt sie zu wenig. Es wäre gut, wenn Leute irgendwie Räume finden könnten, wo sie auch safe darüber reflektieren können, was hat es eigentlich mir gemacht, dieses Geschlechtersystem. Und was mache ich dann und auch was habe ich anderen damit angetan, weil wir alle sind an der Stelle TäterInnen und Opfer dieses Systems geworden.
Ja, ich sage auch immer, ich arbeite ja nun im Checkpoint Queer und wir bieten auch manchmal gerne Raum für solche Diskussionen, beziehungsweise wir können auch Fortbildung anbieten. Und ich bin mit dem Thema, also als geborene Cis-Frau, lesbisch sozialisiert irgendwie seit, keine Ahnung, 30 Jahren so und dem Trans-Thema generell wirklich sehr offen. Und ich merkte am Anfang durch meine Sozialisation und durch dieses System, bei dem Wort schwangerer Mann war ich raus. Und dachte so, was? Hä? Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. So, obwohl mein Geist, also mein Ding sagt irgendwie, ja, das ist völlig in Ordnung und das ist irgendwie, ne, die einzige Möglichkeit meinetwegen irgendwie noch eigenen Nachwuchs zu bekommen und warum nicht und überhaupt. Ist diese Sozialisation aus den letzten 40, 50 Jahren, ich muss mich ja selber immer reflektieren und mittlerweile bin ich mit einem Transmann liiert irgendwie so und insofern, aber dann ist es auch so, es ist schon schwierig. Und dann bin ich halt in der Thematik, ich komme aus der Blase. So.
Dass wir es nicht gewohnt sind, hat mit dem TSG zu tun, weil das 2011 für eine Personenstandsänderung, zumindest für die 30.000, die durchgelaufen sind, wird viele auch was getroffen haben mal. Sterilisation und genitale Pflicht eine gesetzlich verankerte Pflicht war, um nachzuweisen, dass du wirklich willst, was du willst. Und ihr könnt euch gerne auf YouTube mal nach den Videos von Zippo Bollwinkel und Katrin Ramelow, die als Zeitzeugin aus den 90er Jahren eben sagen, wie schwer diese Entscheidung war oder auch das, was Tessa Ganserer dazu sagt, die halt so sagt, sie ist froh, ihr Coming Out und solche Sachen gemacht zu haben, und zwei Kinder zu haben und sich auch nicht mehr diesem Gesetz zu unterwerfen, nicht mal jetzt, wo das Bundesverfassungsgericht diesen Passus gekippt hat, als war nicht so schlau vom Staat, eine Zwangssterilisation zu fordern. Ist gar nicht mit unserem Grundgesetz vereinbar. Ist nicht das, was wir wollten, nachdem wir 1949 gesagt haben, wir wollen ein anderes Land als das, was wir vorher hatten.
Ja.
Genau, also deswegen sind wir es auch nicht gewohnt. Also, ne, da spielt das Gesetz, da spielt der Staat eine Rolle und nicht nur irgendwie gesellschaftlicher Fortschritt oder Christentum oder solche
Sprüche. Ja, aber worauf ich hinaus wollte, war eigentlich dieses, alle, die hier sind, interessieren sich für diese Thematik in irgendeiner Form oder wissen, wovon wir reden. Aber es gibt so viele heteronormative Mehrheitsgesellschaft da draußen, die irgendwie nicht versteht, was so passiert. Und dann haben wir eine Presse sozusagen, die das Ganze reißerisch gerne mal irgendwie auf irgendeinen Punkt bringt. So, ich habe ein bisschen, ehrlich gesagt, ein bisschen Mitleid mit der Mehrheitsgesellschaft manchmal, weil ich denke, ich fange dann teilweise wirklich von Null an, wenn ich mal irgendwas erzähle. So. Also, das muss ich mal so sagen. Aber gleich ist Frau Gerard, du wolltest noch was sagen.
Ich wollte jetzt die Fragen nicht abwürgen aus dem Publikum, aber ich würde gern vielleicht zwei Sätze zu struktureller Gewalt sagen.
Ja.
Annika, du hast das so schön pragmatisch auf den Punkt gebracht. Wir machen pragmatische Arbeit. Es ist so, ich weiß gar nicht, wie viele Transfrauen, also zumindest bewusst, du hast ja gesagt, da sind bestimmt schon eine Menge gewesen, die ihr gar nicht mitgekriegt habt, dass ja auch die Realität geschlechtlicher Vielfalt ist so, dass sie nicht sichtbar ist in unserer Gesellschaft und trotzdem existiert. Worauf ich den Blick werfen wollte, also von unserer Seite ist es auch so, dass wir jetzt nicht per se eine Arbeit in eure Richtung haben. Also ich kann mich jetzt an keinen einzigen Fall erinnern, wo das virulent war, sondern wir haben eher die Situation, dass die Menschen, die zu uns kommen, bereits im Frauenhaus waren, ne? Unter bestimmten Vorzeichen im Frauenhaus gewesen sind. Und das ist auch die Realität, mit der wir zu tun haben. Das heißt, wir haben mit struktureller Gewalt zu tun, wir haben ja mit relativ jungen Menschen zu tun. Ne? Transition findet ab dem 18. Lebensjahr in der Regel statt. Die Jungs sind so im Alter von 23, die Frauen im Alter von 30, wenn sie transitionieren. Das heißt, sie sind verhältnismäßig jung. Und die gehen durch eine erhebliche und gravierende strukturelle Gewalt. Also was wir erleben bei allen Menschen, die zu uns kommen, die ja alle Feminität leben müssen, ist, dass das Niveau an sexualisierter Gewalt, die die erleben bis zum 18. Lebensjahr, es liegt auf dem Niveau von Cis-Mädchen. Also wir haben so ungefähr 30% der Menschen, die zu uns kommen, die sexualisierte Gewalt bereits erlebt haben, und zwar zum Teil in erheblichen Ausmaßen. Und wenn dann das Thema geschlechtliche Vielfalt noch oben drauf kommt, dann sind die erheblich zusätzlich mit Gewalt befrachtet, weil der Regelfall ist nicht, dass die Familie Hurra schreit und sagt, oh toll, du hast jetzt ein neues Pronomen, das probieren wir jetzt mal aus und schön, wir machen mal ein paar bunte Luftballons, hängen jetzt auf und feiern eine Party, sondern in der Regel ist es so, dass die Kinder psychiatrisiert, psychologisiert werden. Die werden, wenn was der Regelfall ist, dass es nicht unterstützendes Umfeld ist, dann werden die mit psychiatrischen Diagnosen vollgeballert, die werden Medikamenten vollgeballert, damit die ruhig gestellt werden, und zwar so richtig mal einmal quer durch die Apotheke. Das sind die Fälle, die wir sehen. Also das ist der Regelfall, den so Kinder erleben, die mit geschlechtlicher Vielfalt unterwegs sind, dass sie irgendwo in irgendwelchen Strukturen aufwachsen, die nicht akzeptierend sind, die dann mit sehr komplexen Pathologien zu uns kommen, die süchtig sind von Medikamenten, die sich selber verletzen. Also das Thema Körpermodifikation spielt dann eine ganz große Rolle, sodass wir mit einem ungeheuren Ausmaß an struktureller Gewalt konfrontiert sind. So. Und Obdachlosigkeit ist tatsächlich ein Thema, mit dem wir häufig auch zu tun haben. Es hat sich in Hamburg zum Beispiel eine offene, queere Obdachlosenszene gebildet, die vor allen Dingen aus jung erwachsenen Menschen besteht. Die erweitert sich auch zurzeit gerade, einfach weil das Thema insgesamt ja ein bisschen virulenter wird. Und insofern ist Frauenhaus sozusagen, für mich ist ja Frauenhaus in meiner Vorstellung, dass eher Menschen, die schon älter sind, ich weiß gar nicht, wie bei euch der Altersschnitt ist, ob wir da so unmittelbare Berührungspunkte haben. Und Obdachlosigkeit ist auch immer das Ergebnis von sehr komplexen Traumatisierungen und sehr komplexen Belastungsfaktoren. Und darauf wollte ich nochmal einen Blick werfen, weil geschlechtliche Vielfalt in der Regel mit einem enormen Ausmaß von sehr komplexer Gewalt einhergeht.
Ja, es wäre so schön, wenn wir so einfache Antworten auf so komplexe Fragen hätten, oder? Super, haben wir aber nicht. Okay.
Ich meine, das war ja schon dreimal geändert, aber das macht nichts.
Gut.
Ich versuche dir neu zu formulieren. Und zwar, also, dass wir mal zu wenig Schutzräume haben, irgendwie klar. Inwiefern würdet ihr den Staat gerne mal in die Pflicht nehmen, dass neben Schutzräumen auch mehr Räume dafür sind, für Prävention bzw. für die TäterInnen? Also ich meine, jetzt auch bewusst TäterInnen, dass da quasi wirklich auch mal was gemacht wird. Also das, ich sage jetzt mal vom Kindergarten an bis, ne? Also bis so ein Gewalttäter entstehen, das dauert nicht, oder das ist ja auch eine Frau-Geschichte, da sind ja ganz, ganz viele Wege. Aber dass die quasi auch mal wirklich, ich sage jetzt mal, Chance oder Möglichkeit bekommen, über dieses Verhalten, was sie dann an Gewalt an den Tatsächlich haben oder an den Tatsächlich lernen, ändern zu können, oder dass sie da irgendwie auch vielleicht Hilfe erfahren. Weil letzten Endes, wenn ich jetzt die Frauen, ich sage jetzt mal die Frauen oder die Menschen, die Schutzbedürftigen in einen Schutzraum gebe, die wieder dann in die Welt hinaus, also bleiben ja die draußen trotz alledem so gewalttätig. Inwiefern würdet ihr da gerne mal den Staat in die Pflicht nehmen, dass sich da was ändert?
Ja.
Oder inwiefern seht ihr das realistisch, dass das vielleicht auch mal passiert?
So.
Wenig. Nein, also wir haben die Istanbul-Konvention, wir haben, also wir haben so vor nicht ganz 10 Jahren, glaube ich, fing das ein bisschen an, Queerness in die Bildungspläne und Lehrpläne von Schulen zu bekommen, weil wir wissen, wenn wir Kids frühzeitig irgendwie mit Vielfalt in Kontakt bringen, schwinden die Chancen gegebenenfalls, dass sie später zu den Freunden werden, von denen man den Kontakt abbricht, nachdem man dann irgendein Coming-out nach der Schulzeit vielleicht hatte oder so. Und das ist zum Beispiel ein Teil von Prävention, und da wissen wir ja auch, dass es Kämpfe dagegen gibt, dass Kinder nicht früh sexualisiert werden sollen, aber jeder dreijährige Junge und jedes dreijährige Mädchen aus dem Kindergarten fragt, immer werdet ihr heiraten, aber das ist natürlich keine Frühsexualisierung. Natürlich ist es ein bisschen ironisch gerade, weil es einfach so jahrelang sich das anzuhören, auch manchmal so eine Spur hinterlässt. also will, und TäterInnenarbeit und auch insgesamt Lösungswege für Partnerschaften, Partnerinnenschaften in dem Bereich ist, kennen wir aus dem lesbischen Kontext eigentlich sehr stark, weil dort eben keine klare Täter-Opfer-Dichotomie ist, Täterinnen-Opfer-Dichotomie, sondern das, was Constanze Ohms herausgearbeitet hat, war halt eben, es ist dann sozusagen in dieser Partnerinnenschaft virulent und jetzt nehme ich das Wort von dir, weil du die ganze Zeit virulent sagst. Okay. Social contagious. Soziale Ansteckung. So, also das heißt, also wir wissen, dass es in queeren Partnerinnenschaften eine ganz andere Form von oder ganz andere Verteilung von Gewalt ist und dass beide meistens dann ausübend und empfangend sind an der Stelle. Und da kennen wir aber halt auch Beziehungsarbeit als Lösungssache. Und wenn wir auch darüber reden, dass wir wenig wissen von Statistik oder dass bei MeToo zum Beispiel wenig lesbische Stimmen da waren und schon noch viel weniger Trans-Stimmen, hat es ja was damit zu tun, dass ja auch pathologisiert wird, dein Begehren ist, weil du sexuelle Traumata erfahren ist, dein Verhältnis zu deinem Körper sei deswegen so und so. Da gibt es ja diese ganzen Fantasien, die irgendwie irgendwann zu Freud zurückführen, der dann immer die Defizite so hat. Und das wäre super schön und ich glaube, Niedersachsen war da sogar vorreitend, als ich im QNN war, war das damals im, wenn wir diesen Justiz im Ministerium hatten oder sowas, dann hatten die da so ein Display, dann haben die da damals ihre TäterInnenarbeit, die hier landesweit aufgebaut wurde, darüber bekannt gemacht und das fand ich ziemlich gut, dass hier Niedersachsen an der Stelle auch so eine vorreitende Rolle hat und mal so Pilotprojekte macht, aber wir wissen alle, dass es zum Beispiel auch für gewaltbetroffene Männer in Hetero-Beziehungen zu wenig Räume gibt, dass es da auch nochmal Hürden gibt, überhaupt darüber zu reden, dass dem nicht geglaubt wird, whatever. Also ich glaube, da können wir ganz, ganz, ganz viel machen und also ich bin was den Staat angeht, ein bisschen so dieses, ich möchte jetzt nicht irgendwie, dass das in so einer Verwaltung und in so einer bürokratischen Form von Institutionalisierung läuft. Ich möchte gerne, dass die das Geld von den reichen Leuten abschöpfen, die das Geld ja vorher irgendwie von den Leuten, die arm gemacht haben, weggenommen haben, dass es wieder zurückkommt, dass wir die Möglichkeit haben, aus diesem Druck, also Armut ist ein Druckfaktor, ist ein Gewaltfaktor, plus, dass es in bürgerlichen Familien und in reichen Familien überhaupt nicht drüber gesprochen werden kann, weil das ja schön scheint und weil die Abhängigkeit da auch nochmal groß ist. Also wir könnten an so vielen Stellen ansetzen und ich möchte eigentlich vom Staat an der Stelle vor allem irgendwie die Bereitschaft, Geld zu investieren und dann selbstentwickelte Sachen aus dem Boden zu schaffen mit Leuten, die sich auskennen, anstatt mit Beamtinnen. Ich sage das jetzt so, no offense zu Beamtinnen, die machen an ihrer Stelle gute Jobs, aber die sind halt keine SozialarbeiterInnen.
Ja, letzten Endes irgendwie müssten wir von dem heteronormativen, patriarchalen, kapitalistischen System wegkommen, um die Antwort geben zu können. Weil ich weiß zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wo ich das hier habe, aber es gibt ja diese Kampagne Kein Täter werden, also das ist in dem Fall dann für pädophile Menschen. Es gibt, glaube ich, deutschlandweit 10 Therapieplätze. So, also das wird nicht mal angeboten. So. Also für die Täter sozusagen, die beschließen, kein Täter zu werden, weil sie nicht so veranlagt, gibt es, glaube ich, deutschlandweit 10 oder 20, also, ne? Das wäre so meine Antwort auf die Frage, aber okay.
Konsens beibringen, erklären,
ja, also die
Kommunikation.
Ja. Bevor, Luis, haben wir hinten noch eine Frage. Nein, die Frage hat sich erledigt.
Darf ich da kurz noch, ganz kurz noch
mal? Ja, gerne.
Rasend schnell antworte ich darauf. Ich denke, es wäre mega toll, also ich antworte da mal als Frauenhausmitarbeiterin drauf, weil ich habe noch was anderes dazu aus einer anderen Perspektive zu sagen. Wir haben mal gesagt, wir wollen Staatsknete haben, weil Gewalt ist ein gesellschaftliches Problem und muss deswegen von der Gesellschaft bearbeitet werden. Und ich würde es so mega finden, wenn es Geld in die Versorgung von Gewaltbetroffenen gäbe und dann noch daran gearbeitet wird, dass Leute nicht mehr gewalttätig sind, weil die Rechnung ist ja richtig so, da geht eine Frau ins Frauenhaus, der findet die nächste Frau, die geht dann auch ins Frauenhaus, wo gehen wir da hin? Es gibt ja auch so Berechnungen dazu, was Gewalt kostet oder was Männer kosten, das ist jetzt gerade irgendwie ein bekanntes Buch. Das, und da muss ich einmal als Vendo-Trainerin darauf antworten, es wäre auch mega, wenn es noch mehr Kohle für Präventionsprogramme gäbe. Weil, also zum Beispiel, wenn du ein Konzept, was wirksam vor Gewalterfahrungen schützen kann und das bekommt nicht mal, also da gibt es nicht mal ansatzweise das Geld für das zum Beispiel in Frauenhäuser geht. Und ich finde es das super, dass dieses ganze Geld in Frauenhäuser geht. Also es ist halt, ich meine jetzt nicht hier von da nach da ziehen, sondern es ist einfach insgesamt zu wenig. Und das nächste ist, dass es einen Paradigmenwechsel braucht. Und da haben wir zum Beispiel jetzt eine Chance, weil es steht eine Reformierung des Sorgerechts und Umgangsrechts an. Also wie Kinder, wer Sorge trägt für Kinder und wer Kinder wie sehen kann von den Elternteilen in der Regel. Und bis dato ist es so, dass immer an Mütter herangetragen wird, du musst deine Kinder schützen, aber du musst auch eine gute Beziehung zum Vater ermöglichen und alles das gleichzeitig. Und es gibt Forderungen und es wird erarbeitet, dass es eigentlich sinnvoll wäre oder der einzig sinnvolle Weg wäre, das Umgangs- und Sorgerecht auch an eine Verantwortungsübernahme von Gewalt zu knüpfen. Also dass nur Sorge und Umgang ausgeübt werden kann, wenn der gewalttätige Elternteil, in der Regel der Vater, sagt, ja stimmt, das habe ich gemacht und helft mir, das zu verändern. Und nur kurz als Anekdote, ich arbeite 12 Jahre im Frauenhaus, ich habe noch nicht ein einziges Mal von einem Vater gehört, ja stimmt, war nicht in Ordnung von mir, sondern immer, die ist irre, ausgedacht und so weiter.
Okay. Ist deine Frage beantwortet, Frau? Dann haben wir hier noch eine Frage.
Letzte Frage? Letzte Frage, dann dürft ihr alle noch mal was sagen und dann müssen wir.
Okay, gut. Du hast das letzte Wort in Antwort.
Dann nimmst du mir meine Entscheidung ab. Das ist meine Frage nämlich. Ich glaube, wir erleben ja gerade durch das Selbstbestimmungsgesetz oder auch insgesamt so eine krasse Welle.
Ich verstehe kein Wort, entschuldige.
Ich glaube, wir erleben ja gerade durch das Selbstbestimmungsgesetz, aber auch insgesamt so eine krasse Welle an Transfeindlichkeit, Konservativismus, so Einschränkungen von Frauen, von Minderheitenrechten. Und ich wollte euch fragen, und ich gehe davon aus, dass es noch viel stärker werden wird. Und ich wollte euch fragen, was eure Projekte individuell machen, um sich darauf vorzubereiten oder wo ihr vielleicht sogar feministische Spielräume für eine bessere Zukunft seht.
Wer möchte anfangen? Super, das war die perfekte Frage zum Schluss.
Ja, also für mich hat sich in den letzten Jahren sehr ergeben, sehr zu lernen, zum Beispiel von schwarzen Frauen, von Frauen of Color, von Communities of Color, von nicht-binären indigenen Personen.
Lauter?
Von nicht-binären indigenen Personen. Und ich glaube, dass wir da sehr viel lernen können, wenn wir zumindest hier in dieser weißen Kultur aufgewachsen sind und da noch nicht so viel hatten, was wie funktioniert Solidarität, wie kann ich Community Care organisieren, da gibt es tolle Workshops dazu, wie funktioniert meine Self-Care, was kann ich denn, wie kann ich umverteilen. Das sind alles keine Sachen, die das System verändern, aber die Menschen das Überleben im System vereinfachen. Ich bin inzwischen soweit, ein bisschen zu sagen, da wo ich arbeite, das soll schon quasi das Versprechen auf die Zukunft muss jetzt eingelöst werden. Wir arbeiten jetzt barrierefrei. Wir sind hier schon wieder ein weißes Podium. Wir haben hier immer noch keine Rampe. Wir haben keine DGS-Übersetzung, solche Sachen. Also so dieses, was können wir tun mit den Mitteln und Ressourcen und dann eben zu sagen, okay, anstatt 10 Workshops zu machen, die aber dann wieder nur eine bestimmte Personengruppe hürdefrei machen kann, machen wir 3, aber dann haben wir dann eben DGS-Übersetzung, dies, das und jenes. Und das Geld, was wir vorher gespart haben, weil wir behinderte Menschen draußen gelassen haben zum Beispiel, das investieren wir darüber, dass sie dann reinkommen und freuen uns, wenn irgendwann beim 10. Workshop auch endlich mal eine Person mitbekommen hat und kommen und haben es halt 9-mal für umsonst gemacht, weil wir es halt erstmal lernen mussten auch. Und das sind für mich so dieses, das jetzige, die Utopie im Kleinen zu leben und gleichzeitig Basis zu empowern und die Energie zu schöpfen, eben solche Kämpfe zu machen und zu ertragen, wie sich da draußen die Welt bewegt, dass das Selbstbestimmungsgesetz so lange ausgesessen wird, jetzt auch noch von der FDP. Also so diese ganzen Durststrecken zu überstehen und auch Rest is Resistance, das Ausruhen zwischendrin und überlegen. Sache, die ich sehr von... da profitiere ich, deswegen sage ich, wir sind hier so ein weißes Podium, profitiere im Moment ganz, ganz viel davon zuzuhören, wie sich schwarzer Aktivismus schon viele Jahrzehnte vor uns auf den Weg gemacht hat und was die eben tun. Da kann man aber auch nochmal sagen, dass wir queere Menschen zum Beispiel halt nicht, meistens nicht in einer Familie aufgewachsen sind, die von vornherein eine Regenbogenfamilie mit queeren Eltern war. Das heißt, wir sind in unserer Familie auch nicht empowered worden, wie es zum Beispiel halt in jüdischen oder schwarzen Familien oder von Rassismus betroffenen Familien eben zum Beispiel einen anderen Support gibt an der Stelle. Also da lernen wir eher von Menschen mit Behinderungen, die mit einer angeborenen Behinderung sind, die dann auch eben in ihrer Familie der abhängige Einzelfall, wie auch immer so waren. Also da können wir zuhören und viel, viel lernen und miteinander machen. Intersektionale.
Okay. So, also ich...
Wollte noch was sagen?
Ja, ich sage auch noch mal was. Also in meiner Rolle hier in Lüneburg als Teil vom Check von Queer und ist mein persönlicher Part natürlich der Dijkmarsch hier in Lüneburg, weil ich irgendwie in den letzten, keine Ahnung, 10 Jahren auch in Hamburg sehr aktiv war, was das betrifft und letztes und vorletztes Jahr sehr viel, also den Dijkmarsch in Hamburg, sehr viel aushalten musste an Angriffen von den TERFs, was auch sich in mein Privatleben zog, irgendwie, was irgendwie nicht wirklich schön war und es Momente gibt, wo ich denke, Alter, warum mache ich das eigentlich? Wozu? Sollen es doch andere machen. Es ist egal, was du tust, es ist verkehrt. So, und dann denke ich mir so, nö, nö. Also irgendwer muss es machen. So, und mittlerweile irgendwie kennen die TERFs meinen Namen und wenn sie mir was wollen, dann könnten sie. So, und insofern stehe ich da jetzt einfach zu. Und für mich ist es wichtig, auch in dieser kleinen Stadt Sichtbarkeit des Dijkmarsches zu haben, zum einen und Dijk immer mit Sternchen zu schreiben, weil wir sind nicht hier in Bremen der Trans-Inter-Dijkmarsch, sondern wir sind einfach Dijkmarsch und alles ist eben inklusive. Wir schaffen im Checkpoint hier definitiv einen sehr offenen Raum für die gesamte queere Community. Und hoffen eigentlich irgendwie möglichst adäquat auf die Problematiken irgendwie, also Adam, du kannst mich sonst gerne irgendwie korrigieren oder unterstützen, zu reagieren. So, was kommt, wird erstmal angenommen und dann schauen wir. Natürlich versuchen wir, ein sicherer Raum zu sein. Und manchmal ist es halt auch so, dass bei uns Menschen sind, die Meinungen haben, die bei anderen vielleicht nicht so auf... ja, wie soll man sagen, auf Zustimmung stoßen. So, aber deshalb ist irgendwie dieser Mensch an sich ja erstmal nicht schlecht. So irgendwie. Und dann versuche ich persönlich, also ich habe das zumindest schon mal öfter gemacht, rauszufinden, worum geht's hier eigentlich, was ist, steckt dahinter. Und wenn ich merke, es würde überhaupt nicht gehen und andere Leute daraus einen unsafen Raum machen, dann müsste man gucken, wie man damit reagiert. Oder so im Großen und Ganzen hoffe ich tatsächlich auf Solidarität. So, und ich bin irgendwie der Meinung, dass die queere Community, und damit meine ich alle, zusammenhalten muss, weil nur Gemeinschaft und gelebte Solidarität uns schützen kann gegen die Welt von außen. Das ist so Amen. Entschuldigung. Ja, das würde ich so sagen.
Ja, ich... tatsächlich haut mich deine Frage so ein bisschen aus den Socken und ich komme hier gerade in so eine kleine Krise und bin aber tatsächlich total inspiriert davon, was du gesagt hast, Freddy, oder ja auch du, Ricarda, gerade. Ich habe nämlich auch sowas gedacht wie, naja, wir als Frauenhäuser und auch als Vendotrainerin, wir haben super viel noch zu lernen und es gibt also sozusagen innerhalb dessen so viel, was nicht gut läuft. Und das irgendwie ehrlich anzugucken und daran zu arbeiten und so ein richtiges Maß zu finden zwischen, wo muss ich mich auch im Außen abkämpfen und an welcher Stelle halt auch nicht mehr. Also wir als Frauenhäuser, wir bewegen irgendwie politisch ultra, ultra, ultra viel und wir haben so viele Kolleginnen, die da so viel Zeit und Energie und Herzblut und alles reinstecken, sowohl in politische Auseinandersetzungen innerhalb als auch außerhalb, und das zu sehen und zu würdigen und die kleinen Schritte mitzukriegen, und gleichzeitig nicht zu denken, ah, wir sind schon super so, das passt schon so. Ja, ich glaube, das ist meine spontane Antwort, inspiriert mich auch. Dankeschön.
Also, ich denke, wir leben in patriarchalen Strukturen und das bedeutet, Geschlecht ist etwas, was zugewiesen wird, was das Patriarchat zuweist. Und zwar im Guten wie im Schlechten. Es gibt unterschiedliche Gruppen, die sagen, hurra, weist das Geschlecht ordentlich zu, wir müssen es so und so machen und das muss ganz klar geregelt werden, weil sonst ist das Chaos. So, und mit unterschiedlichen Motivationen das zuzuweisen. Und das Patriarchat profitiert davon. Egal aus welcher Motivation du das Geschlecht zuweist, fürs Patriarchat ist gut. Ne? Und es ist einfach so, schafft eine Grenze, die wir nicht durchbrechen können. Weißt du, ich habe da keine Hoffnung. Ich habe keine Hoffnung. Wir diskutieren Geschlecht immer aus einer defensiven Position. Wir alle, die wir Geschlecht, die Vielfalt leben, sind sozusagen immer unterhalb dieser patriarchalen Machtausübung, sind der immer ausgesetzt. Und das macht uns alle unsouverän. Weißt du, das macht, egal welche Position du zum Frauen gefasst bist, ist immer eine unsouveräne Diskussion. Du kannst deine Position eigentlich nicht aufgeben. Ne? Weil du hast nichts, was danach kommt. Ne? Wenn du dein Geschlecht verlierst, ist danach nichts mehr. Und dann hast du nichts mehr. Und das macht unsouverän. Und deshalb glaube ich, dass es in dieser Diskussion um Geschlechter, da sind wir heute Abend nicht zugekommen zu diesem Punkt. Ich finde es auch ganz schön, dass wir da nicht hingekommen sind. Aber eigentlich glaube ich, es gibt Grenzen, diese Diskussion zu führen, und die lassen sich nicht auflösen. Und wir müssen irgendwie damit umgehen, einen Weg finden, wie gehen wir damit um, dass sich das nicht wirklich gut ausdiskutieren lässt und auflösen lässt, und dass wir unter patriarchalen Strukturen leben. Und im Übrigen, ich finde, das hast du auch richtig gesagt, ich mache seit 30 Jahren Kommunalpolitik und muss seit 30 Jahren den Abbau von demokratischen Kommunalstrukturen erleben. Aus vielerlei Gründen, weil Menschen sich nicht mehr engagieren wollen, aber auch, weil der Staat, na, auch meine Partei ist da fleißig dran rumzustricken, sich die Strukturen bequem macht. Bloß nicht so viel Volksdemokratie und bloß nicht so viel unten mitreden. Und seit 30 Jahren muss ich das miterleben, sitze in diesem bescheuerten Regionalausschuss, und seit 30 Jahren habe ich noch weniger zu sagen, als ich vor 30 Jahren hatte, und jetzt habe ich schon dreimal nichts mehr zu sagen. Das ist ein schlechter Weg. Und gleichzeitig stärken sich in dieser Gesellschaft die Kräfte, das Patriarchat, patriarchale Strukturen nutzen, Geschlechterdebatten nutzen, geschlechtliche Differenzierungen nutzen, um die Demokratie zu destabilisieren. Und eine Generation wächst heran, die, ich will jetzt nicht so generationsfeindlich sein, ich glaube an die Jugend. Gleichzeitig ist es so, diese Demokratie, die muss bewahrt werden, wir müssen darum kämpfen, und ich finde, dass was du machst, wir haben ja da gewisse Berührungspunkte, das ist der richtige Weg. Wir müssen versuchen, Bündnisse zu finden, und die müssen wir aus meiner Sicht, denn da ist, du hast das so schön gesagt mit den schwarzen Frauen, wir müssen das im feministischen Spektrum suchen. Da der Feminismus ist the future. Und zwar einfach deshalb, weil das ist, in der Struktur leben wir letztendlich alle. Ob wir das wollen, gut finden oder schlecht finden, am Ende ist es so. Und deshalb finde ich, ist der Weg richtig, so schwierig das miteinander auch ist. So gerade auch unter uns ist es ja schwierig, miteinander zu reden. Transfrauen, Transmänner reden nicht miteinander. So. Also versuch mal, oder binäre und nicht binäre Strukturen, versuch mal miteinander ins Gespräch zu kommen in der Community. Das ist echt ein Angang. Und das ist der Weg. Ich finde, das, was wir hier heute Abend gemacht haben, oder das, was wir hier auch in dem Raum miteinander gemacht haben, dass wir miteinander reden können, einander zuhören, das ist der richtige Weg. Wir versuchen mit dem Lesbennetzwerk zusammen Bündnisse zu machen, selbst wenn es da Menschen gibt, die finden uns nicht so toll. So, und das versuchen wir auch auszuhalten. Weißt du, dieses auch aushalten, den Schmerz auszuhalten, die Verletzungen, die wir da haben, auszuhalten, die Gewalt auszuhalten. Und es ist ein Aushalten. Es ist auch etwas, was verlangt wird. Also da finde ich, das ist der Weg. Lass uns zusammen reden, lass uns zusammen kämpfen, dann wird was.
Super. Ist deine Frage beantwortet? Yeah.
Der Zeit schließen wir das jetzt, und alle anderen Fragen, die noch offen geblieben sind, entweder irgendwie im Flurgespräch oder ihr schreibt nochmal eine E-Mail oder wir werden einen anderen Weg finden, wie wir das nochmal weiter diskutieren. Genau.
Ich bin um ein finales Statement gebeten worden, und darum den Bogen sozusagen nochmal zu schlagen zum Frauenhaus Lüneburg. Genau, also ich denke, das, was bei euch sehr deutlich geworden ist und was uns allen anderen auch sehr deutlich ist, ist, dass dass das Hilfesystem nicht ausreichend aufgestellt ist, um wirklich allen Menschen, die unter den patriarchalen Strukturen zu leiden haben, Diskriminierung erleben und Gewalt wirklich geholfen werden kann. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein Punkt, an dem wir alle gemeinsam, wie das auch schon so schön genannt wurde, irgendwie dran arbeiten wollen. Wir arbeiten seit mehreren Jahren daran,
uns räumlich erweitern zu können. Genau, das Frauenschutzzentrum hat der Karin Fischer vorhin auch schon genannt. Bei uns im Team ist es so, es ist uns tagtäglich schmerzlich bewusst, dass wir aufgrund der Rahmenbedingungen, unter denen wir arbeiten, längst nicht allen Bedarfen der Menschen, die zu uns kommen, wirklich ausreichend beantworten können. Das ist auch so ein Punkt, wo wir hoffen, also besonders deutlich wird es einfach daran, dass es bei uns an Privatsphäre mangelt, und das ist auch ein Punkt, weshalb wir so stark darauf hinarbeiten, dass wir uns erweitern dürfen und Räume schaffen dürfen, wo das besser möglich sein wird. Genau, ein zweiter Punkt, wo wir uns auch gerade im Prozess befinden, ist, uns lokal besser zu vernetzen, mit verschiedenen AkteurInnen im System, in der Hoffnung, dadurch auch mehr Menschen erreichen zu können und auch eine große Diversität an Menschen, besser Hilfsangebot zu schaffen. Genau, und das wäre quasi so, dass mein Schlussstatement des Abends, wobei das auch schon mehrfach jetzt genannt wurde und ich mich da nur anschließen kann, lasst uns alle irgendwie zusammenarbeiten und darauf hinarbeiten, dass wir uns erweitern dürfen im gesamten Hilfesystem, dass wir mehr Hilfen schaffen können. Genau, und also um sozusagen mal fürs Team zu sprechen, wir sind auf jeden Fall offen für die Anfragen, für Ideen, für Nachfragen oder auch wenn ganz konkret Bedarfe da sind sozusagen, das darf auf jeden Fall an uns gerichtet werden und wir versuchen auch weiterhin uns dahingehend ja, besser aufzustellen, beziehungsweise dann eben auch mit unseren KooperationspartnerInnen zu vernetzen und ja, besser unterstützen zu können.
Gut, dann jetzt das allerletzte. Danke, dass ihr alle da wart. Danke, dass ihr nette Fragen gestellt habt. Danke, dass wir das so gut alle zusammen gemacht haben. Ja, danke an Karin fürs Wort. Danke an Cornelia, Mika, Ricarda und Freddy, dass ihr da wart und uns schlaue Sachen erzählt habt. Ja, wie gesagt, wenn ihr noch was habt, wir bleiben noch 3 Minuten hier.